Heute zu Gast das Vorstandsmitglied des KI-Bundesverbandes und Gründer von Things Thinking, Sven Körner.
Das Schräge an der Geschichte war dann, dass der Kunde irgendwann das für Verträge benutzt hat, ohne uns das zu sagen, und hat irgendwann in einem Treffen gemeint, ey, wir haben das mal mit Verträgen gemacht, das funktioniert ganz gut. Und dann saßen wir irritiert im Raum und haben gesagt, warum geht es? Das haben wir dem nie gezeigt, das haben wir nie gemacht. Und haben damals, das war so die erste, ich sag mal, der erste Heureka-Effekt, ob dieses Thema Semantik, also sprich Bedeutung dessen, was da steht, unabhängig von der Wortwahl, unabhängig von der Landessprache auch, ob das nicht vielleicht universeller gelagert ist, wie wir glauben. Ja, und bis zu einem gewissen Punkt stimmt das. Und das ist eben auch Kern dessen, was wir heute tun.
Willkommen zu einer neuen Folge von Talking Legal Tech, dem Podcast des Legal Tech Lab Cologne. Mein Name ist Philippe Molina. Dieser Podcast wird wieder präsentiert durch Wolters Kluwer Deutschland. Und heute zu Gast haben wir Sven Körner. Hi Sven, schön, dass du da bist.
Hallo Philippe.
Heute sprechen wir über euer Produkt Samantha und über semantische Logik. Ein ganz großer Bereich, der total relevant ist für die juristische Branche, für eigentlich die ganze Industrie. Aber erzähl mal, wer bist du, was machst du? Im Teaser habe ich ja schon mal gesagt, KI-Bundesverband.
Also, wie gesagt, ich bin der Sven, einer der Gründer der Firma Things Thinking. Wir haben uns 2017 aus dem Karlsruher Institut für Technologie ausgegründet. Wir haben in dem Bereich Text-Sprachverarbeitung seit 2004 geforscht und aus den üblichen Gründen im KI-Umfeld hat das dann irgendwann immer besser funktioniert, sodass wir dachten, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das auch zu tun. Nebenbei engagiere ich mich in dem ganzen Thema KI verstehbar zu machen und diesen Magic-Faktor aus der Geschichte rauszunehmen und unter anderem dann eben auch beim KI-Bundesverband, ja, und bin da jetzt im Vorstand, um die Applikation von diesen Technologien einfach in der Breite, ja, zu unterstützen, weil die größte Herausforderung, die wir immer noch haben, ist, dass Leute A, nicht wissen, was es ist, B, Angst davor haben und C, es einfach nicht nutzen. Und in der Kombi macht es halt wenig Sinn, weil es gibt schon viele Dinge, die man heute nutzen kann. Das ist das eine. Das andere ist aber, es gibt auch viele Dinge, die dann teilweise in den Gazetten stehen, wo ich sage, das ist eher Science Fiction noch und da muss man halt auch unterscheiden können. Aber das kann man eben nicht, wenn man die Technologie, ja, nicht mal angefasst hat.
Jetzt hast du schon angefangen. Wie würdest du denn diese Magie dem Ganzen nehmen?
Am einfachsten, und das sehen wir auch bei unseren Kunden täglich, ist wirklich das Thema benutzen und ausprobieren. Und das Spannende ist, dass die Leute, die immer es am weitesten von sich wegschieben, die sagen, ich bin kein Techie, und sind wir ehrlich, da gehören die Kollegen aus dem Legal-Umfeld öfter dazu, dass die besten Ideen haben, was man mit so einem Werkzeug, und es ist nichts anderes als ein Werkzeug, was man damit machen kann und wie man das sinnvoll einsetzen kann. Und wir sagen immer zu unseren Gesprächspartnern, wenn du beim zweiten Termin nicht ranfassen darfst an diese Geschichte, ja, oder wie heißt es so schön, wenn es auf PowerPoints ist, ist es vermutlich KI.
Mega witzig, dass du es ansprichst. Ich hab genau diesen Tweet vor mir liegen.
Ah ja, okay, super, ja. Und ganz, ganz wichtig, das machen wir mit, also A, nennen wir es im Schnitt nicht so, wenn wir mit Kunden sprechen, und B, zeigen wir einfach gleich Sachen live, und zwar mit denen ihren Sachen. Also einfach durch Taten glänzen, weil es gibt Dinge, die heute schon funktionieren und die sinnvoll sind. Es gibt auch ganz klar Grenzen dieser Technologiestand heute. Und damit offen umgehen und so ein bisschen dieses Schlangenölprinzip da rauszunehmen. Und da ist unsere Branche so ein, erweist sich manchmal ein Bärendienst, ne? Wenn du dann irgendwelche Interviews im People Magazine von damals schon GPT-2 vor Jahren hast, wo mit Cherrypicking ein paar Sätze rausgesucht wurden, die natürlich cool sind, aber hättest die komplette Diskussion mit GPT-2 abgedruckt, hättest du gesagt, what? Und, ne, und der Laie liest halt nur das eine und sagt, oh krass, die Terminator kommen, und das stimmt halt nicht.
Erklär mal kurz, was GPT-2 ist für die HörerInnen.
Also GPT-2 oder inzwischen 3, also 3, was im Einsatz ist, ist ein großes KI-Modell, das im Endeffekt Sequence-to-Sequence kann, sprich, das kann, ich sag mal salopp formuliert, das hat gelernt, in welcher Reihenfolge Worte im Schnitt auftreten und kann somit Texte generieren. Die sind grammatikalisch korrekt. Die lesen sich auch extrem gut, das heißt, da kann man auch potenziell redaktionell mitarbeiten. Faktisch sind die natürlich nicht korrekt, da kann man dann auch ganz wirre Stories machen von Dingen, die natürlich überhaupt keinen Sinn machen. Ne? Blaue Kühe, die fliegen und dann Einhörner beglücken, ich habe keine Ahnung. Aber das ist eine Technologie, die ganz spannend ist und die man ganz ehrlicherweise auch oder Teile davon im Legal Tech Umfeld benutzen kann und will. Das ist korrekt. Aber es ist halt keine Magie nach wie vor. Ne? Und wenn wir es vergleichen, erst vor Lambda ist dann eine Variante davon, die jetzt bei Google jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, released wurde. Er liest schon länger, aber vor 2 Wochen hat ein Google-Ingenieur gesagt, er hat sich mit dem System unterhalten und er glaubt, das System hat ein Bewusstsein.
Ja, wurde auch direkt entlassen, oder?
Nee, er wurde beurlaubt. Ich meine, auch da hat jeder seine eigene Agenda, das kann ich gar nicht beurteilen, aber das hilft dem Hype an sich natürlich nicht, weil der durchschnittliche KMU oder in dem Fall die durchschnittliche Legal Company, für die ist das alles so, boah, das geht uns gar nichts an, das ist alles Magic und das ist es eben nicht. Ja, und das ist der wichtigste Teil zum Demystifizieren, dass man den Leuten das einfach mal zeigt.
Ich hatte den Tweet, den ich anspreche, hatte ich auf LinkedIn, auf Twitter gesehen. Wahrscheinlich ist es sogar eine Line, so ein Meme, das relativ häufig rumkursiert. Und zwar, if it's written in Python, it's probably machine learning. If it's written in PowerPoint, it's probably AI.
Genau.
Hatte ich gesehen beim Kollegen André Retterath von Early Bird.
Ja.
Kommen wir wahrscheinlich ganz am Ende zu, was sozusagen die Verbindung zwischen Early Bird und euch ist. Empfohlen wurdet ihr sogar auch 2-mal schon von Daniel Halmer in einer Podcast-Folge, dem Gründer von Conny, und von Joachim Gruven von UiPath. Das heißt, du musst liefern heute, Sven.
Ja, danke für die Palmares vorab. Ja, also UiPath zum Beispiel sind wir auch ein Technology-Partner, wo wir zusammenarbeiten, weil mit dem, was wir tun und in dem, was natürlich, also UiPath ist ja eine Riesenfirma, aber es gibt Bereiche, wo es um ganz viel Text geht, der unstrukturiert ist und da haben wir eben, da können wir Dinge, wo es einfach sehr, sehr spannend ist, zusammenzuarbeiten, ja, und ja, da haben wir eine Partnerschaft, Advanced Technology Partnership, wir haben das gleiche Level wie Google und AWS bei UiPath, das ist super spannend, wir haben, glaube ich, trotzdem weniger zu sagen aufgrund unserer Größe, aber wir arbeiten dran.
Wir arbeiten dann vielleicht ja nach diesem Podcast.
Genau.
Erzähl mal, du, was sozusagen dein Background, woher kommst du?
Also mein Background ist, ich habe ganz normal Informatik studiert, mich dann auf auch wirklich Softwaretechnik fokussiert und in der Softwaretechnik dann, als ich dann fertig war, das war damals, das war noch eine Diplomarbeit, gab dann aber auch eine Masterthesis dazu, weil das war genau die Zeit, wo es umgestellt wurde. Das heißt, ich habe dann beides bekommen und nur eins davon gemacht, also auf Papier. Und habe danach dann über ein paar Umwege das Angebot bekommen, doch vielleicht da weiterzumachen. Und wir haben uns damals mit dem Thema beschäftigt, im Software Engineering, Spezifikationen, die Leute schreiben, die etwas wollen und was hinten als Software wirklich rausfällt, da hast du ja Verlust im Sinne von, ne, Kunde schreibt, ich will A und dann baust du A, deiner Meinung nach, und der Kunde sagt, boah, nee, das wollte ich gar nicht oder nur Teile davon. So ganz prominente Beispiele ist Tollcollect, ne, dann Riesenspezifikation, hunderttausende von Seiten. Nachher kommt was raus, wo der Staat sagt, ich hätte gerne ein paar Milliarden zurück, weil das ist überhaupt nicht, was ich bestellt habe. Also da gibt es einen Drift. Und im Endeffekt ist das ein klassisches Requirements Engineering, sprich man versucht zu verstehen, was der Kunde will und baut das. Und die guten Requirements Ingenieure stellen die richtigen Fragen. Da gibt es dann auch so klassische Verhaltensmuster, die man auch lernt im Studium. Also was der Kunde sagt und was er braucht, ist nicht dasselbe. Stell die richtigen Gegenfragen und dann findest du das schon raus. Und wir haben uns überlegt, kann man sowas nicht maschinell unterstützen, weil das eine rein manuelle menschliche Tätigkeit ist. Und dann haben wir festgestellt, naja, das hat ganz viel mit Freitext zu tun, weil das ist das, was der Kunde liefern kann. Er kann dir kein Softwaremodell liefern, weil dann könnte er die Software selber schon bauen und braucht er dich nicht. Und Freitext ist halt Linguistik. Und dann haben wir festgestellt, ja, Linguisten sind extrem gut mit Sprache, aber super schlecht in Software. Und Softwaretechniker sind extrem gut mit Software, aber nicht so gut mit Sprache. Und dann haben wir versucht, das zusammenzubringen und haben festgestellt, das geht. Und dann war die Frage, wie bildet man sowas ab, dass eine Maschine Teile davon eben auch prozessieren kann? Und dann bist du halt in der Mathematik ganz schnell in Hochvektorräumen und Co. Ne? Und dann so hieß es dann früher halt eben auch Vektormaschinen und. Und na klar, das ist heute ein großer Baustein, aber nicht der einzige von künstlicher Intelligenz.
Okay, krass. Ich finde das eigentlich ganz spannend, weil gerade diese Schnittstelle von Requirement Engineering ist ja auch das, was so im Legal-Bereich irgendwie so spannend ist, oder? Also, dass man erklärt, was braucht ein Jurist, eine Juristin mit einer krassen Fachdomäne. Und auf der anderen Seite gibt es irgendwie einen Softwareentwickler und diese Schnittstelle. In einer gewissen Form, es gibt diesen Begriff des Legal Engineers, ist ja in einer gewissen Form ein Requirement Engineer.
Richtig, und zwar so sind wir auch, also wir haben während der Studien im Karlsruhe Institut für Technologie, haben wir das erstmal im Requirements Engineering Bereich gemacht, bei großen Autozulieferern, großen Autoherstellern, haben da kooperiert, haben das aber auch mit einem großen Softwarehersteller gemacht, oder dem größten in Deutschland, wo es darum ging, wie könnten wir denn, wenn ein Kunde auch was bestellt oder ein System will, welche Systeme fallen denn da rein? Das ist eigentlich schon irgendwie, ob du jetzt einen Sitz baust oder ein großes Softwaresystem, ist irgendwie ähnlich gelagert, war unsere Hypothese. Es hat ganz gut funktioniert. Das Schräge an der Geschichte war dann, dass der Kunde irgendwann das für Verträge benutzt hat, ohne uns das zu sagen, und hat irgendwann in einem Treffen gemeint, ey, wir haben das mal mit Verträgen gemacht, das funktioniert ganz gut. Und dann saßen wir irritiert im Raum und haben gesagt, warum geht das? Das haben wir dem nie gezeigt, das haben wir nie gemacht. Und haben damals, das war so die erste, ich sag mal, der erste Heureka-Effekt, ob dieses Thema Semantik, also sprich Bedeutung dessen, was da steht, unabhängig von der Wortwahl, unabhängig von der Landessprache auch, ob das nicht vielleicht universeller gelagert ist, wie wir glauben. Ja, und bis zum gewissen Punkt stimmt das. Und das ist eben auch Kern dessen, was wir heute tun mit Samantha, ne, also Semantik, mit allen Vor- und Nachteilen, weil Semantik ist natürlich Interpretationsspielraum. Da ist auch mal, da gibt es ein paar Freiräume notfalls.
Wie funktioniert das genau mit einem Vertrag? Also was haben die damals gemacht?
Die haben Sachen gesagt, wo sie wollen, wo sie absolute No-Gos für sich definiert.
Ja? Für so Klauseln?
Und haben dann einfach also einfach wirklich Beispiele von sagen, hey, die klassischen, also ganz gefährliches Halbwissen bei mir, bin kein Jurist, aber so Change of Control-Geschichten und sowas in den M&A-Themen und sowas.
Normalerweise ist es andersrum. Wir reden hier über Technik und haben keine Ahnung, deswegen mach dir keine Sorgen.
Okay, dann passt, dann ergänzen wir uns perfekt. Und haben dem System halt ein, zwei Beispiele gegeben und das hat dann auch Derivate davon, also die A anders formuliert sind oder wo du sagst, oh, das ist ein bisschen verklausuliert, aber es ist schlägt halt auch auf dieses Thema durch, gefunden und angezeigt, wo so die Idee war, oh krass, von einem Menschen erwarte ich das, der das ein bisschen hinbekommt, habe ich von einer Maschine so noch nie gesehen, dass die das hinbekommt. Ne? Und der große Trick hier war eben, und das ist dann auch der große Unterschied, wie wir arbeiten, auch mit unseren Kunden, es war nicht im klassischen Machine Learning Sinn, dass du dafür jetzt wochenlang rumtrainieren musstest und x-tausend gelabelte Daten brauchtest, sondern das ging dann einfach so. Und das ist der spannende Teil, ne? Und das sind auch die Use Cases, die wir heute halt bedienen, wo wir sagen, wenn wir es können, dann können wir es dir eigentlich in 2 Stunden zeigen. Und wenn wir es nicht können, dann vielleicht müssen wir es anpassen und finden raus, warum wir es nicht können. Oder wir können es wirklich nicht, was dann auch okay ist. Ja?
Das heißt, nach deiner Arbeit, wie ging dann dein akademischer Weg weiter? Du hast ja dann auch noch promoviert, oder?
Genau, wir haben dann in dem Bereich also weitergemacht und quasi promoviert und geforscht. Gleichzeitig noch in einem Startup gearbeitet, unabhängig davon. Da ging es um Dokumentenerzeugung. Also das war, ich habe sozusagen gleichzeitig die Startup-Welt und dann Richtung Silicon Valley und Co. und Forschung gemacht. Das war manchmal ein teurer Kontextwechsel, weil das sind 2 komplett unterschiedliche Welten. Bei den einen sind die Dinge wichtig, bei den anderen denen. Und umgekehrt konnte ich aber nach 6 Jahren sagen, ich habe promoviert und geforscht und Erfahrung in Startups und Erfahrung ist es, wenn man aufgekauft wird und so Spielchen, weil auch das muss man mal mitgemacht haben. Ist nicht alles gut, aber das ist, wie es ist. Und in der Kombi war es dann, glaube ich, ein ganz guter Ausbildungsstand, um zu sagen, da machen wir das erstmal selber.
Und dann?
Und dann haben wir 2017 gesagt, okay, pass auf, wie gesagt, da wurde die Firma, für die ich tätig war, gekauft und die uns gekauft haben, wurden gekauft. Das alles innerhalb von 6 Monaten, war eine krasse Nummer. Ne?
Krass.
Und dann wurden wir halt von 60 auf, ich sag mal, gefühlt 600 auf 20.000. Und auf einmal bist du eine Corporate. Und dann stellst du fest, Corporate ist halt schon anders. Ne? So Innenpolitik und was es da alles gibt, hatte ich weder eine Ausbildung für, noch kenne ich mich da aus. Und dann haben wir festgestellt, das ist so gar nicht unseres. Da zählen andere Werte. Und das, was im Startup immer so Spaß gemacht hat, ist da eigentlich teilweise schwer durchzusetzen aus Gründen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, das ist gar nicht so spannend, wir fühlen uns noch nicht so alt, dass wir das Ding jetzt zu Ende reiten. Und dann haben wir im Endeffekt einen Teil des Forschungsbereichs von der KIT, da waren eben Kollegen fertig, wie Matthias und Co., die jetzt Mitgründer sind, also sie waren fertig mit der Promotion. Und einen Teil aus der Firma, mit denen wir eben schon professionelle Software gebaut haben, die auch heute noch weltweit im Einsatz ist, haben gesagt, komm, wir machen das jetzt. Und dann sind wir halt gesprungen. Ja, wobei so ein krasser Sprung ist es nicht, auch wenn das viele Leute immer glauben, sagen, boah, Familie, Kind und so und jetzt Kinder. Sag ich, es ist nicht so krass, wie sich das viele vorstellen. Ja, einfach machen.
Und dann kam Things Thinking. Das habt ihr dann gegründet.
Korrekt.
Warum? Genau. Warum Things Thinking?
Ich saß die Monate davor mal in einer Keynote von Ginni Marometti von IBM und die hat gefühlt in ihrer, damals war IBM noch ganz vorne dabei bei KI und hat das extrem rausgepusht und auch dafür haben sie extrem Lehrgeld bezahlt, wie wir alle wissen, weil das nicht alles so funktioniert hat.
Watson.
Ja, genau, unter anderem an Watson Cans und so, war ja auch ein Milliardengrab. Und die hatte ganz oft gesagt, we need things that are thinking. We need more things that are thinking. Hat das echt ganz oft wiederholt und ich irgendwann so, Things Thinking ist eigentlich ein cooler Name. Krasser Zungenbrecher natürlich für deutschsprachigen Raum. Viele tun sich da schwer, aber das Schöne ist, wenn sie dich einmal gehört haben und du rufst wieder an. Ah ja, ja, ja. Also erinnern geht, auch wenn sie dann einmal sagen, Things Thinking, wo ich sage, wir gehen nicht unter, habe ich nicht vor.
What are you thinking about?
Ja, genau. Richtig, den Sketch kennen wir auch alle, ja. Ne? Und aber deswegen gab es dann eben auch, als wir dann das, was wir aus der Forschung hatten, in ein echtes Produkt gebaut hatten, und das ist ja auch nicht trivial, das hat ja auch fast 2 Jahre gedauert, dann gab es eben die Samantha, was quasi die Plattform ist, die Semantik macht.
Das heißt, Think Thinking ist sozusagen die Corporate-Struktur und Samantha ist euer Produkt?
Ist das Produkt, ganz genau richtig. Da gibt es auch noch mehr Ideen für andere Produkte. Und das wären dann eben nicht die Samantha, sondern andere, aber auch basierend von der gleichen Technologie, weil wir zum Beispiel auch sehen, dass das im Videobereich ist, Semantik auch super spannend. Ja, auch im Learning-Bereich, LearnTag und sowas, haben wir Sachen, wo wir jetzt machen mit der gleichen Plattform. Also das ist die gleiche Plattform, die bei Versicherungen Underwriting-Verträge prüft und so Geschichten macht, oder die bei, ich sag mal, es gibt auch den einen oder anderen Kunden aus dem Automobilbereich, der Probleme bei der Abgasbehandlung hat oder hatte. Auch die müssen das ja, auch da ist viel, viel Text, wenig Zeit in der Kombi. Und da ist Semantik teilweise schon spannend, ne? Weil du das nicht abbilden kannst mit klassischem Machine Learning, weil die Varianz dessen, was reinkommt, jetzt immer eben Beispiel diese Claims von Leuten, die eine Gutschrift wollen oder ihr Auto zurückwandeln oder was auch immer da passiert. Es sind ja alle Landessprachen und jeder schreibt es anders, weil jeder von einer anderen Corporate Law Firm kommt, die halt diesen Claim einreicht. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Ich habe das Auto gekauft, ich behaupte, du hast mich getäuscht, ich hätte gerne mein Geld zurück oder Teile davon. Ja. Und als Mensch liest du das durch und das ist alles ähnlich. Aber ob da jetzt steht, das Auto war zu schnell oder die Jugendlichen fuhren auf der Hauptstraße rennen, je nach Kontext geht es genau um die gleiche Thematik. Das ist für uns Menschen einfach, weil wir eben, ich sag mal, gute semantische Maschinen sind. Und Teile davon dessen haben wir eben der Samantha beigebracht. Die kann das nicht besser als ein Mensch. Aber ganz oft ist es ja so in der Realität, dass Menschen das gar nicht tun, weil die Aussage ist, ja, Felipe, pass auf, hier sind 20.000 Seiten Beschwerden, kannst du bis morgen mal abarbeiten. Und deine Aussage ist ganz klar, nein, geht nicht, weil es nicht geht. Kann nicht so schnell lesen und ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern auf Seite 3481, was auf Seite 16 stand. Da sind wir Menschen nicht für gebacken. Ne?
Sind wir auch Things Thinking?
Ja, und wir können auch viele Dinge viel, viel besser als KI, ne? Und die sollten wir auch beibehalten. Aber so als Sidekick eine Maschine zu nehmen, ist schon okay. Ne? Ich nenne das auch immer das Cappuccino-Prinzip bei den Kunden, wo ich sage, keiner von uns geht morgens eine Milch melken und oder Sojabohnen pflücken, um da irgendwie eine Hafermilch draus zu machen. Ich glaube auch, keiner von uns geht nach Kolumbien und holt da Kaffeebohnen und röstet die selber. Also ganz wenige, glaube ich. Aber einen guten Cappuccino zu machen, also einen richtig guten, da willst du wissen, was du tust, Klammer auf, einen Barista-Kurs gehabt haben oder mehrere, weil das kann eine Maschine bis heute nicht so gut wie ein Mensch. Da sind wir uns alle einig. Ja? Und es gibt nicht die Formel, wo du sagst, ist total klar, eine Maschine, also es gibt Vollautomaten, ist alles recht und schön, aber für alle, die sich mit Kaffee auskennen, sagen, nee, sorry, wer mit dem Siebträber umgehen kann, kann das besser. Davor oder danach hast du aber eine Maschine. Ja? Keiner von uns muss das Wasser 93 Grad heiß machen, keiner von uns muss 15 Bar Druck erzeugen von Hand. Das soll die Maschine machen. Ich mache dann nur den Teil, der für den Mensch übrig bleibt. Und das ist dann auch den oft in Kunden, wenn wir es mal übertragen nehmen, aber jetzt auch im Legal-Bereich, das ist da, wo dann der Anwalt einen krassen Mehrwert liefern kann. Ne? Einen Standardvertrag erstmal prüfen und sagen, es sind 3 Klauseln drin, über die sollten wir reden. Das kostet ihn 20 Minuten. Das kann er auf Knopfdruck haben mit Samantha. Was wir da mit diesen 3 Klauseln machen, wie wir da vorgehen bei einem Arbeitsvertrag, Mietvertrag und oder Underwriting-Vertrag, das ist dann wieder Domäne des Menschen.
Lass es mal besser strukturieren, weil ich habe immer das Gefühl, die Leute hören jetzt seit 20 Minuten zu und sagen dann, ey, ihr habt jetzt über Kaffee gesprochen, über Autoindustrie, immer wieder ging es irgendwie um Verträge, aber ich verstehe noch gar nicht, was Samantha macht, was kann ich das, also einmal, was kann KI überhaupt, das wollen ja Leute wissen, die hier zuhören, und das zweite ist, kann ich das irgendwie für mein eigenes Unternehmen nutzen, weil hier gibt es ja viele B2B-Kunden, die hier zuhören. Ich habe das Gefühl, dass es das, dass ihr von produktseitig, sozusagen vom Backend sehr gut arbeitet, sagt, wir können alles, aber dann das Ding auf die Straße zu bekommen, um jedem das zu erklären, ganz, ganz schnell, da ist noch eine kleine Schwäche bei euch.
Ja.
Lass es mal zusammen machen.
Ja, also die Samantha macht im Endeffekt eigentlich nur eines. Sie liest Texte, interpretiert darin eine Bedeutung, so wie wir Menschen das auch tun, und merkt sich das. Und auf der Basis kann sie dann, sei es Bedeutung vergleichen oder ähnliche Bedeutungen finden oder auch Dinge, die dieser Bedeutung nicht entsprechen. Oder auch sagen, ich würde etwas suchen in diesem Dokument und das finde ich da nicht. Auch, also auf Bedeutungsebene, die Wortwahl könnte eine komplett andere sein, das steht da gar nicht drin, das scheint zu fehlen. Also man kann auch Dinge suchen, die fehlen. Und da bildet sie sich ein, wir nennen das semantische Fingerabdrücke oder ein semantisches Modell dessen, was sie liest, ab. Und auf der Basis löst sie eigentlich alle ihre Aufgaben. Die wiederum sind, wie du schon sagtest, sehr, sehr vielfältig bei den Kunden. Und da ist einer der Gründe, wo wir dann oft auch sagen, lieber Kunde, fass ran, probier das jetzt einfach mal aus. Kommt da das raus, was du erwarten würdest von einem Coworker, von einem Kollegen, der mit dir arbeitet? Und wenn du es dem Coworker 10 Minuten zeigst, was kann der danach? Und wenn du es das Samantha 10 Minuten zeigst, kann die das auch? Weil wenn sie es kann, ist sie natürlich viel schneller, das ist klar. Um ein einfaches Beispiel zu bringen, man könnte so sagen, jetzt beim gerade im Legal-Bereich bleiben, hier sind die Verfassungen von ganz vielen Ländern, in allen möglichen Landessprachen. Wo steht denn, dass Männer und Frauen gleich sind? Also A steht es nicht so drin, da stehen manchmal ganz andere Formulierungen drin. Und dann kann auf Knopfdruck, ich kann mir das auf allen Verfassungen anzeigen lassen, dann kann ich ein paar tausend Seiten Verfassung in Bruchteilen von Sekunden und sagt da, hey, in der kanadischen Verfassung steht es da. By the way, da geht es ja noch um Aboriginal Rights und so Zeug, das haben die da auch drin, das hat damit aber auch zu tun. All das, was ein Mensch auch könnte, es kostet dich nur 2 Wochen.
Na, das heißt so Rechtsvergleich innerhalb von wenigen Minuten. Es wäre ein Traum für viele Menschen.
Ja, wobei dann eben hast du nur den Vergleich. Man muss auch dazu sagen, das ist dann ja nicht beendet. Das ist der Teil, wo dann der Mensch auch, glaube ich, wieder übernehmen muss, weil gerade im Rechtsbereich und jetzt, ich sag mal nicht im, welches ist im deutschsprachigen Raum, Common oder Civil Law? Ich verwechsel die beiden jedes Mal.
Ja, wir sind Civil Law.
Ja, genau. Ja. Da ist ja oft auch dann die Deutungshoheit entscheidend. Ne? Und da kannst du dann eben auch, ich sag mal, argumentieren. Im Common Law ist das ein bisschen eingeschränkter. Und deswegen ist natürlich auch für klassisches Machine Learning Common Law einfacher, weil man sagt, ja, die Formulierung ist so und die bedeutet das. Im deutschsprachigen Raum könnte man sagen, nö, interpretiere ich ja anders. Müssen wir drüber streiten vor Gericht, ja. Also da ist Semantik sogar noch wichtiger im Civil-Bereich.
Ihr versucht ja, Samantha etwas zu entmystifizieren, indem ihr das Ganze in verschiedene Oberpunkte runterbrecht. Also einmal den Analyzer, einmal Samantha Compare und dann das Thema Requirements. Wir sind jetzt gerade in dem Bereich Compare, würde ich sagen. Und das versucht ihr genau durch solche Beispiele, wie du eben dargestellt hast, ja irgendwie an die Menschen zu bekommen. Zum Beispiel während der Bundestagswahl habt ihr genau das ja mit Wahlprogrammen gemacht, ne? Wahrscheinlich um so einen Aha-Effekt zu erzeugen.
Ja, und halt auch zu zeigen, also an dem Abend, dann war das immer im November, ne, war klar, was die Wahlergebnisse sind, dann kann man natürlich sagen, es gibt jetzt potenzielle technisch mögliche Koalitionen, welche machen denn jetzt wie Sinn? Und dann haben wir zum Beispiel jetzt mit Handelsblatt und Tagesspiegel gesprochen am selben Abend und haben gesagt, pass auf, wir werfen die Wahlprogramme rein, ohne irgendetwas zu tun und sagen, sortiere mir das mal zusammen, semantisch, wer denn wie wo zueinander gehört. Ja, dann gibt es eben im Mietrecht, sind sich die einen Parteien einiger, an dem Bereich da und. Und dann kann man auf Knopfdruck sehen, wo man, wenn man das zum Beispiel jetzt, ich sag mal, als grüne Partei mit einer FDP verhandeln würde und sagt, ey, von den 300 Punkten, die wir haben, auch das findet das System alleine raus, haben wir 72, das sind wir eigentlich komplett gleich. Klammer auf, die müssten wir nicht diskutieren. Potenziell. Das stimmt nicht, weil da gehört auch Verhandlungsgeschick dazu. Ne? Also deswegen, da gibt es andere Dimensionen, die eine KI nicht abbilden kann. Und es gibt vielleicht Punkte, die sind, wenn man es jetzt farblich notiert, rot, wo man sagt, hey, da sind wir uns überhaupt nicht einig. Ich glaube, das müssen wir lösen für einen Koalitionsvertrag. Somit könnte man den Fokus schärfen und gleichzeitig auch Blindspots finden, weil, das haben wir auch schon gelernt, wenn man dann lang verhandelt und nachts um 3:30 sagt, Philippe und Sven sind sich einig, oder man glaubt es, hilft es auch schon, das nochmal in die Maschine reinzuwerfen, 4 Sekunden zu warten und dann zu sagen, Sven, ist dir klar, dass du von Felipe gerade 3 Punkte weg hast diskutieren lassen, dass du nicht gemerkt hast? Du denkst, ah, verdammt. Solche Sachen helfen da eben als kleine Fee, die dir zuarbeitet. Ne?
Was ich spannend finde bei diesem Compare-Produkt, es gibt immer mehr Leute in meinem Umfeld, die ins juristische Referendariat gehen. Das heißt, die sehen die Arbeit von ZivilrichterInnen und gucken, wie die arbeiten. Häufig geht es da eben darum, dass man erstmal schaut, es gibt ja immer 2 Menschen, die sich streiten und die geben dann vor den Tatbestand, wo sie ihm sagen, so ist es passiert und dann kann man so relativ genau sehen, okay, wo streiten die sich, wo sind die sich einig, aber das muss man trotzdem anschauen, isoliert, comparen und dann gucken, dort, wo Streit besteht, müsste man zum Beispiel Beweis erheben. Das ist jetzt ganz, ganz einfach runtergebrochen. Das klingt für mich wie so ein Use Case für Samantha Compare, soweit das irgendwie gehen müsste.
Ja, und vor allem der große Trick, man muss dafür ja nichts lernen. Also Compare ist, ich kann die Sachen einfach reinwerfen und sie mal machen lassen. Ja? Also wir haben das das ist wirklich ein klassischer Use Case, den wir bei den Kunden sehen. Das Problem, das wir in dem Fall, glaube ich, haben, ist, wenn du in die öffentliche Verwaltung gehst, und genau da ist, glaube ich, das Problem auch aktuell am größten, wenn wir Verarbeitungszeiten sehen, jetzt im Legal-Umfeld, ne, wo einfach die Richter sagen, wir sind hoffnungslos überlastet. Das ist ein Thema, wo man, glaube ich, schon helfen kann.
Würdest du sagen, das klappt in so einer Situation?
Wir haben da schon Testläufe gemacht und das hat geklappt. Es dauert jetzt aber schon 2 Jahre, bis der Staat einen Auftrag schreibt, sowas zu nutzen. Das ist eine ganz andere Thematik, ne? Also da ist der Einkaufsprozess eher das Problem, glaube ich, und nicht die Umsetzung. Und die Leute, die es gesehen haben und die es nutzen, die können es halt leider nicht entscheiden, weil die sagen, ich will das sofort haben, aber das sind nicht die das dann, ja, ausschreiben, den Auftrag geben und so weiter. Da tun wir uns mit der Privatwirtschaft natürlich viel leichter.
Das heißt, gerade in so einer Situation, wo man hat 2 verschiedene Sachverhalte sozusagen aus der Perspektive der jeweiligen beklagten Partei oder Klägerpartei dargestellt wird, könnte man sagen, welche dieser Elemente, über welche wird gestritten und über welche müsste man Beweis erheben?
Beziehungsweise man könnte sagen, welche, wo ist man sich einig, welche sind zusammen, welche ist man eben, wo man, also gestritten ist ja potenziell auch, da ist man sich nicht einig in den Stellen, ne? Da sagst du was, was ich nicht sage und umgekehrt.
Genau,
das könnte man definitiv tun. Also ich ermutige auch jeden hier, der das hört und da Lust drauf hat, einfach mal melden, weil so Sachen können wir einfach zeigen. Wenn es geht, dann können wir es, wie bereits erwähnt, schnell zeigen. Ja, wenn es nicht geht, dann sagen wir, nee, können wir nicht.
Und so Themen wie so Risikoabschätzung und so, das wäre ja dann der Schritt danach, weil du sozusagen, das wäre ja wahrscheinlich Teil dieses Samantha Analyzers.
Ja, und also da sind wir jetzt auch ganz nah an dem, was wir beim Kunden sehen im Bereich Requirements Engineering, weil bei Risikoabschätzung ist natürlich eine Wertung dabei, die nicht die KI vornehmen darf, sondern der KI sagt, wie er das sieht. Beispiel, wir haben eine Penale in einem Vertrag. Die Interpretation, die semantische dieser Penale ist für dich und für mich genau dieselbe. Da steht drin, wenn dessen das passiert, muss 1 Million Euro Strafe bezahlen. Es kann sehr gut sein, dass ich sage, das ist okay für mich. Und du sagst, boah, nee, akzeptiere ich nicht, ist mir zu hoch die Strafe. Das heißt, die Bewertung der gleichen semantischen Interpretation ist sehr individuell. Auch das ist ja das, was man bei uns abbilden kann, weil one size fits all funktioniert nicht und im Rechtsbereich schon 3-mal nicht. Das ist super spannend, aber realistisch muss man da auch ein bisschen Arbeit reinstecken. Wir sehen, um das auf die Spitze zu treiben, bei großen Kunden, dass derselbe Vorgang in verschiedenen Abteilungen und oder Ländergesellschaften anders bearbeitet wird. Also man muss auch, ich sag mal, eine Schizophrenie an den Tag legen können, also künstliche Intelligenz, wenn man sagt, ja, die Kollegen in Paris machen diesen Vorgang halt anders als die Kollegen in Berlin, obwohl es der gleiche Vorgang beim gleichen Hersteller ist. Das hat manchmal Gründe, manchmal ist es einfach nur historisch bedingt, ist aber eigentlich auch egal.
Thema Klassifizierung finde ich zum Beispiel spannend, dass man sagt, als juristischer Laie oder Person mit etwas juristischem Wissen, wenn man sich zum Beispiel mal AGBs anschaut oder einen Mietrechtsvertrag oder so, hatte ich mit Ramin Kabalay in einer alten Folge auch mal drüber gesprochen, dass es häufig auch ausreicht, wenn man sagt, ey, dieser Mietvertrag, der gerade vor mir liegt, isoliert, wie sehr unterscheidet er sich denn von einem Durchschnittsmietvertrag oder so? Mhm. Welche Klauseln sind eher unüblich? Welche Klauseln sind, wo werde ich hier gescammt? Wo wird mir hier eine Staffelmiete reingedreht, die eigentlich nicht, die man natürlich reinverhandeln kann, die nicht unwirksam ist, die man aber reinverhandeln kann, wo man aber die Person darauf hinweisen könnte. Und wenn der Vermieter vielleicht nett ist, dann streicht man die irgendwie raus. Mhm. Das klingt mir so ein Use Case, der eigentlich ganz spannend wäre für viele Menschen in Deutschland.
Ja, jetzt kommen wir zu einer Thematik, die mir persönlich am Herzen liegt. Und zwar, wir hatten aus einem so einen Grund, der privat bei mir passierte, also zusammengefasst, ich habe einen Pool bestellt, Beginn der Pandemie, also so ein Aufstellding.
Aber Sven läuft.
Und der kam nicht. Nee, also wirklich so ein Aufstellpool, so, kein ja, Pool. Ne? Ganz, ganz wichtig. Nee. Und 6 Monate später, also kam dann gar nichts, die hat man auch nicht erreicht. Die haben das ganze Thema, also das ist einer dieser großen Baumärkte, die nicht sicher waren, ob das Internet sich durchsetzt. Und dann kommt die Stornierung des kompletten Auftrages irgendwann. Außer die Chlortabletten haben sie mir geschickt. Es war super unbefriedigend, natürlich, nichts davon gehört. Und das Krasse war, dann waren ja alle Pools weg. Also ich hatte dann auch definitiv keinen mehr, ne? Weil ich ja schon bestellt hatte bei denen. Das Geld hatten sie übrigens noch 3 Monate länger davor. Hab mich aufgeregt und dann sagte unsere Syndikusanwältin, ja, hast du mal die AGBs gelesen? Sagt, was lesen ich die AGBs? Ja, also als Privatmann, macht keiner. Und da haben wir dann ein Konstrukt gebaut, einfach weil es uns geärgert hat, ist das fair.de. Das haben wir inzwischen wieder vom Netz genommen, wo Anwälte ich sag mal, pro bono oder aus Lust dem System genau solche Dinge gesagt haben, die sie standardmäßig prüfen, wo sie auch sagen, hey, dafür will ich kein Geld verwenden, das ist so eine Standardsache, die könnte man auch die Maschine machen lassen. Das heißt, die haben mit Beispielen, wenigen hundert Beispielen für alle möglichen Sachen, Handyverträge, was es gibt, dem System etwas gegeben und das System hat danach Verträge bewertet und konnte die auch nachts um 23:30 sagen, pass auf, du hast es gerade hochgeladen, der Teil ist ungewöhnlich und bedeutet Folgendes.
Warum ist das fair.de vom Netz genommen worden?
Ja, jetzt pass auf, wir haben dann den Verbraucherzentralen das angeboten, das zu nehmen. Kostenfrei, weil wir sagen, wir glauben, es ist eine coole Idee, Klammer auf, für uns wäre das auch coole Werbung.
Ja, voll.
Auch hier, man hat es bis heute nicht hinbekommen, das zu machen. Die Aussage der Verbraucherzentrale war, nee, wir bräuchten da Ausschreibungen von mehreren Firmen. Sag ich, aber das machen ja nur wir. Ja, das ist ein Problem, dann machen wir es gar nicht. Das sind so Sachen, die mich wirklich dann, wenn du jetzt auch, ich sag mal, umso näher du Richtung Staat und Verwaltung kommst, das ist maximal irritierend. Ja? Da musst du dann ganz oben in der Politik ansetzen und sagen, hey, wir stellen es euch hin. Wir haben keine Bedingungen, die wir stellen. Ihr könnt es nutzen. Wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm. Es kostet nichts. Hier ist es, ihr könnt vertraglich, weil da kann man auch so fragen dann, ja, was sind denn die Versteckenkosten? Sag ich, keine. Uns reicht, wenn das funktioniert, dass ich bei einem Kunden sagen kann, ey, Kinder, ist das fair.de? Und sie sagt, ist die gleiche Plattform, die ihr gerade kaufen wollt.
Ja, für euch ist es super. Ja, okay.
Ist bis heute nicht passiert und das ist dann, sowas irritiert mich dann. Ne? Und das sind dann die Leute, die gerade im Verbraucherschutz für Achtung, Digitalisierung des Verbraucherschutzes zuständig sind. Und die hängen aber noch in der, glaube ich, in der Optimierung der Konfiguration ihres Faxgerätes fest. Und das ist schwierig. Also das stört mich persönlich wirklich, diese Sache. Und das auch das müssen wir besser machen. Aber wir haben es jetzt nicht mal in der Pandemie hinbekommen. Schauen wir mal.
Und der dritte Punkt ist Samantha Requirements. Was ist das?
Also Requirements ist eigentlich eine spezialisierte Oberfläche, wie die Kunden im Automotive-Bereich arbeiten, wenn es um Anforderungen geht. Die haben riesengroße Werkzeuge, um die Anforderungen zu verwalten, weil die auch das nachweisen müssen. Also wenn wir heute ein Fahrzeug bauen, das in 7 Jahren in Shanghai bei Smog eine Rückrufaktion hat, ist ganz, ganz wichtig, wer steht dafür gerade? Und wurden alle Sachen beachtet damals bei, ich sag mal, der Planung und bei der Entwicklung? Und die haben intern Normen, Richtlinien, Compliance-Matrizen, die nennen es unterschiedlich, wo sie sagen, das können wir, das wollen wir und das möchten wir nicht. Das haben die. Und vor der Nutzung durch Samantha haben die Kunden, ist es manueller Vorgang, wo Horden von Ingenieuren diese Dokumente durchlesen und ich sag auch mal im Kopf Links-Rechts-Vergleich machen und sagen, wow, müssen wir wegdiskutieren, das müssen wir anders machen, das kann ich so machen, das ist gar kein Problem. So. Das kann man im Requirements-Modul entsprechend hinterlegen, weil die haben ihr Wissen schon passend strukturiert in IBM DOS, ist so ein klassisches System, das ganz, ganz viel einsetzt im Automotive, aber auch wenn wir jetzt Jira nehmen, was die ganzen neueren Firmen jetzt benutzen, um ihre Tickets zu verwalten.
Ja, von Atlassian.
Ganz genau. Und wo dann sagen kannst, hey, das steht da drin und jetzt kommt was Neues rein. Das muss man ordentlich zerschneiden, weil die Kunden schicken das manchmal auch nur als PDF und dann muss man halt 440 Seiten Bestellung für ein Radarsystem PDF auseinander, sagt man, stückeln und dann bewerten. Können wir nicht, wollen wir nicht, wollen wir unbedingt und. Und das kostet wirklich Wochen, also Mann, beziehungsweise Personenwochen. Und das kannst du mit diesem Modul auf Knopfdruck bekommen. Auch da gibt es dann einen Punkt, wo, ne, wenn die Samantha sagt, wow, das ist schon das, was ihr wollt, aber halt doch schon hinreichend anders, Klammer auf, kann das bitte ein Mensch bewerten. Das ist aber in Ordnung. Ja? Aber dann hast du halt von den 12.000 Requirements, die im Dokument drin sind, musst du dir halt 300 genau angucken und nicht 12.000. Und darum geht es eigentlich.
Das heißt, übersetzt, zum Beispiel auf einen juristischen Prozess. Es könnte ja sein, man hat ein 15.000 Seiten Textdokument oder so, das irgendwie reinkommt und dann sagt man, es gibt jedenfalls in der Bubble so einen kleinen Trend, wo man sagt, Ticketing-Systeme in der juristischen Branche könnte sinnvoll sein. Und dann könnte man ja irgendwie sagen, dann sagen die anderen Menschen, so ein 15.000 Seiten Dokument, da kann ich ja kein Ticketsystem drauf bauen, mache ich das irgendwie Seite 1 bis 5 bearbeiten, 5 bis 10 bearbeiten, aber man könnte dann irgendwie mit eurer Software zusammen ein Ticketing-System aus so einem Dokument machen?
Das wäre eine Option, da hätte ich noch gar nicht gedacht. Das ist ganz spannend, vor allem wer wahrscheinlich der richtige Ansprechpartner für den jeweiligen Teilbereich wäre, aus semantischer Sicht. Also wenn das jetzt hier mehr Finanzrecht ist und das ist mehr das Recht, je nach Vertrag, dass man das aufteilt. Spannend wird es aber vor allem dann, wenn du es ich sag mindestens einmal gemacht hast und dir sicher bist, was du gemacht hast, dass das aus deiner Sicht korrekt ist. Weil beim nächsten, der reinkommt, kannst du Teile dessen schon automatisch machen. Das heißt, die Skalierung ist immens. Ja?
Also wie meinst du es?
Wir kriegen diesen 15.000-seitigen Vertrag, wir machen die Tickets, zerlegen die, die Kollegen beantworten die Tickets, machen das, ändern und so weiter. Das dauert so viele Monate, wie es heute auch schon dauert. Jetzt kommt der nächste 15.000-seitige Vertrag vom anderen Kunden rein. Und jetzt habe ich ja schon mal, und jetzt kann ich erstmal sagen, wie viele von diesen 15.000 Seiten passen denn auf das, was ich schon mal gesehen habe? Und was war denn damals unsere Response dazu? Und passt das so, oder wollen wir das wegdiskutieren? Ja, und dann hast du vielleicht 80-90% dessen, was da reinkommt, schon vollautomatisch abgedeckt.
Was, wenn das doch ein ganz anderer Vertrag, das geht doch gar nicht.
Das ist so, und da sind wir bei Semantik. Ne? Das wird ziemlich sicher so sein, dass der komplett anders ist. Und genau das ist der Punkt, wo wir sagen, lass es uns doch bitte probieren. Wir haben das im Bereich Sustainability Reports jetzt in einem Ingenieurbüro, die für große Firmen diese jährlichen oder halbjährlichen Sustainability Reports prüfen. Riesenaufwand aus Ingenieurssicht, ist aber genau das Gleiche. Riesendokumente, und wo sie sagen, hey, was hat sich denn geändert? Was macht er denn anders dieses Jahr? Wo seid ihr besser? Und die kombinieren das sogar mit dem, was wir vorhin noch hatten, was wir Hotspots nennen. Die sagen, es gibt so No-Gos in diesen Sustainability Reports. Dafür wirst du potenziell sogar an der Börse abgestraft, wenn du das so schreibst. Die haben die in der Liste. Die hat die Samantha auch gesehen. Und wenn die irgendwo auftauchen in ihrem 500-seitigen Sustainability Report, sagt sie, das sollten wir, glaube ich, anders schreiben, folgender Vorschlag, weil da wirst du am DAX abgestraft, wenn du es so formulierst. Ja. Ja. Und wichtig ist, glaube ich, auch, dass das System nicht 100% machen wird. Aber die Erkenntnis, dass der Mensch das auch nicht tut, die hat bei den Anwälten ist die ja da. Vor 5-6 Jahren auf den ersten LegalTech-Konferenzen waren die Anwälte ja sicher, dass sie immer alles richtig machen. Ja. Und da war ich mal auf der Legal gegen London und dann haben sie da einen Shootout gemacht, Maschine gegen Anwälte. Und dann gibt es ja diesen bösen Spruch, wenn du 5 Anwälte fragst, kriegst du 6 Meinungen, aber im Endeffekt sagt jeder, ja, kommt drauf an bei der Bewertung des Rechtsfalles. Und sobald man das verstanden hat, dass wir Menschen da auch nicht stringent handeln, obwohl wir es glauben, ab dem Moment ist eine Maschine, die mir zuarbeitet, ich sag mal, ebenbürtig.
Ich habe das Gefühl, wir sind gerade an dem Punkt, wo die meisten oder viele Menschen eben anders denken, nur jetzt darauf warten, dass die Use Cases so zugeschnitten zu einem selbst kommen. Mhm. Und da die Übersetzungsleistung zu liefern, ist, glaube ich, echt schwer. Und vor allen Dingen ist es eben auch die, also gerade hat man die Chance, vielleicht sogar ist man schon über den Zenit hinüber, um diese Chance zu nutzen, dass die Leute immer mehr in dieses, wir dachten, es wäre Magie, jetzt ist es doch nur PowerPoint oder so. Dementsprechend, ja. PowerPoint nutze ich schon immer. Ich werde meine Arbeitsweise nicht ändern. Ja. KI war mal was. Legal Tech ist Unsinn. Lass weitermachen.
Das ist auch vollkommen richtig und das verstehe ich aber auch. Und dann ist es unser Job, die Hürde so niedrig zu halten, dass man sagt, hey, das, was du machst, einen Teil davon liefern wir dir einfach direkt erstmal mit. Und bitte probier das jetzt aus. Und wenn du glaubst, dass dir das einen Mehrwert liefert, wie ich sage jetzt mal Brief von Hand schreiben versus das Microsoft Word benutzen, schreiben musst du deswegen trotzdem noch. Aber wenn du halt zweimal ausdrucken willst, ist einfacher wie zweimal abschreiben früher, wenn du das mit Kalligrafen machen musstest in deiner Feder und der Tinte. Ja, und das ist unser Job, dass für die, die es nutzen, und genau deswegen haben wir diese verschiedenen, ich sag mal, Produktsparten, ja, jetzt Versicherungs-Underwriting-Verträge, da sieht es überall gleich aus bei jeder Versicherung. Und da können wir genau zeigen, was die machen, was ihre Herausforderungen sind, weil wir das eben bei diversen Kunden gesehen haben. Und sagen, das musst du doch eigentlich tun in dem, ich sag mal, Vertragsverhandlung mit den Maklern. Und dann sagen die, ja, stimmt, guter Startpunkt. Ja, individualisieren, anpassen kann man es dann immer noch. Aber der Trick ist eben, dass du gleich initial produktiv etwas tun kannst. Und das ist ganz oft im KI-Projektbereich ja nicht der Fall. Und das ist da, wo manche Kunden schon bitter Lehrgeld bezahlt haben, ne, mit so Aussagen wie, das haben wir 6 Monate probiert, war super teuer, nichts hat geklappt. Das darf halt nicht passieren oder darf auch nicht mehr passieren. Ja,
ja, vor allem verbrennt wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wie krass es ist, ich will hier auch niemand auf den Schlips treten, aber sagen wir, IBM-Lösungen, die nicht klappen, die aber übertrieben teuer sind, verbrennen euch wahrscheinlich, ich hab Samantha noch nie gesehen, aber jetzt aus deinen Schilderungen her, verbrennen euch wahrscheinlich den Markt.
Böse formuliert, jein, teilweise ja, aber wenn ein Kunde sich sowas schon angeguckt hat und stark überteuert und viel PowerPoints nur gesehen hat und man ihn im ersten Termin mit seinen Daten schon erste Lösungen zeigt, und das ist ja genau unser Anspruch, hast du den einfachsten Sales-Pitch des Planeten, weil er sich anguckt und sagt, die hatten schon Schmerzen, und zwar richtige. Und auf einmal zeigen die in 2 Stunden etwas, wo sie sagen, hey krass, die anderen haben das in einem halben Jahr nicht hingebracht. Ja, insofern haben wir einige gute Kunden, die auch Watson-Kunden waren. Das muss nicht immer zum Nachteil sein, aber du hast vollkommen recht, wenn sie gar nicht mehr mit dir reden, weil der KI draufsteht und sagen, machen wir nie mehr, dann ist blöd. Dazwischen liegt die Wahrheit. Ne? Und auch ganz wichtig, das Produkt, jetzt auch Watson, ist nicht verkehrt. Ne? Die können ganz viele Sachen. Manchmal war es vielleicht der falsche Ansatz. Und ich glaube, der eine oder andere Kunde muss sich auch selber an die Nase fassen, weil realistisch betrachtet ist es nicht so, dass man sich hinsetzt, zurücklegt und sagt, ich habe jetzt KI gekauft, alles ist gut. Das ist so ein bisschen, wenn du bisher deinen Acker mit dem Pferd bestellst und sagst, ich habe jetzt 2 Traktoren gekauft. Super jetzt, oder? Nee. Die Dinger solltest du schon noch fahren. Die musst du tanken, die musst du warten, dann musst du vielleicht noch einen Flug dazu bestellen. Das fällt nicht vom Himmel.
Vielleicht hatten sie einfach die falschen Requirement Engineers.
Ja, aber das machen wir ja alle jeden Tag falsch. Insofern, da ist auch noch viel Raum nach oben, auch wenn wir versuchen, das zu optimieren mit Samantha. Da ist noch eine Menge Platz, glaub mir.
Also wir haben jetzt über Samantha gesprochen, über die 3 Produktsparten. Und ungefähr immer wieder angeschnitten, wo das vielleicht im Legal-Bereich relevant wäre. Also auf eurer Website habt ihr 2 Use-Cases irgendwie aufgedröselt. Einmal das Thema Massenklagen und einmal das Thema Vertragsprüfung. Also über Thema Vertragsprüfung haben wir eben schon gesprochen. Erzähl mal, vielleicht hast du ja noch einen anderen Use-Case, den du denkst, könnte spannend sein für unsere HörerInnen heute.
Nee, also was wir dann teilweise eben auch haben, ist dieses Vergleichen bei M&A-Projekten, wo es halt um ganz, ganz viele Verträge geht und wo man sagt, ich muss aus einer Horde von Vertragswerken, die jetzt einfach damit drinstecken, weil hier ein M&A-Prozess läuft, Dinge finden. Oder als letzte konkrete Beispiel, da gab es auch dieses Ruling, lass mich schauen, bevor ich was Falsches sage, was die Banken angeht zum Thema Interest Rate Adjustment Clauses in Deutschland. Ne? Und dann, ich glaube, EU sogar hat gesagt, das ist nicht korrekt. Jede Bank hat auf einmal schlagartig die Thematik, welche von unseren Verträgen haben das denn drin? Klammer auf, wie viele Bomben haben wir denn im Keller? Ein Beispiel dem System geben und alle 20.000 Verträge durchlaufen lassen und du hast eine Liste derer, wo du sagen musst, den soll ich anrufen, den Kunden, weil das könnte sonst blöd werden. Ja? So, und du hast, ich sag mal, ein Gefühl für deine Risikobewertung. Das ist etwas, was du mit einer Samantha in einem Tag tun kannst. Das kannst du mit Machine Learning nicht trainieren in der Zeit. So Ad-Hoc-Dinge sind manchmal unglaublich spannend und unglaublich wertvoll. Ja? Im UiPath-Kontext, wenn wir es vorhin schon drüber hatten, ist es ganz oft so, dass in diesen RPA-Prozessen Dokumente prozessiert werden, verschoben. Da muss irgendwas passieren und ein Prozess ausgelöst werden. Aber oft basierend auf auch Teilen des Inhaltes. Und den muss man dazu verstehen. Und das ist heute im UiPath-Prozess, wenn man keine Samantha mit dazwischen hat, ein Mensch draufschaut und halt etwas festlegen muss. Und es gibt halt viele von diesen einfacheren Themen, wo du sagst, da muss eigentlich kein Mensch draufschauen. Das sind 3 Minuten Lebenszeit, die kriegt diese Person nie mehr wieder. Und das sollte sie eigentlich nicht tun müssen. Ja, das kann eine Maschine übernehmen. Und das sind eigentlich alles Dinge, die dich beschleunigen. Wenn wir gerade vorhin Arbeitsverträge hatten, im HR-Bereich ist es ähnlich. Ne? Allein Screening von HR-Unterlagen kostet so, das lernen wir bei unseren Kunden, irgendwie 22, 25 Minuten, wenn es richtig machst, für die Kandidaten, die dich interessieren. Das kannst du auf 2 Minuten runterbrechen initial, wenn du dich von der Software unterstützen lässt. Ja? Und dann kannst du dich um das kümmern, was du tun solltest als Mensch. Im HR-Bereich jetzt dich um die Bewerberin kümmern, anstatt jetzt irgendwie PDFs von links nach rechts zu schieben, das ist eigentlich nicht der Teil, wo du einen Mehrwert stiftest als Mensch. Ne?
Marketingseitig solltet ihr eigentlich so eine Datenbank aufbauen mit allen Use Cases aus verschiedenen Denkweisen und dann hast du immer so Before and After, wie bei so Haartransplantationskliniken oder so, und dann Before 2 Stunden, After 7 Minuten und dann machst du halt da 100 Stück von und dann klickst du dich da rein.
Kommt jetzt aber auch im Blog und das ist vollkommen richtig, weil das ist auch das, was die Kunden sehen müssen und wollen, weil das interessiert sie weder, ob da KI drin ist und was, das ist egal. Ja, die Aussage ist, für das Problem haben wir diese Lösung und ganz wichtig, und das ist bei uns dann, wenn wir Samantha immer als Plattform beschreiben, es ist kein One-Trick-Pony. Es kann nicht nur das eine, weil das gibt es ganz oft auch im Legal-Tech-Umfeld. Ne? So, wir können NDAs prüfen, Klammer auf, am besten müssen sie Englisch sein und sollte Common Law sein. Jo, so funktioniert das Spiel nicht, ne? Sondern sagen, hey, du fängst mit einer Sache an, und dann guckst du, was du mit deinen Klagen machst bezüglich Abgasgeschichten, sagst, ja, aber jetzt haben wir ja aber auch noch Verträge mit unseren Lieferanten. Sagst, ja, okay, ist anders gelagert, ist aber irgendwie dasselbe. Ja, und dann wird es halt spannend, weil da ist eine Plattform für viele, viele Anwendungen. Ne? Da haben wir auch Kunden, die Wir haben angefangen im Requirements-Bereich. Die nutzen es jetzt im Vertrieb. Da aber indirekt auch Prüfung von Verträgen im Vertrieb. Dann sind wir schon dabei Legal. Und dann spielt das alles ineinander. Ja, und dann wird es, glaube ich, richtig spannend. Das ist aber der Teil, wo du als Kunde mitmachen musst, weil wir als Techies davon ja gar keine Ahnung haben, was deine Use Cases sind. Ne? Und da kommen wir am weitesten, auch bei jetzt im Legal-Bereich, bei Kanzleien, die wissen, was ihr Problem ist und die das auch einfach mal machen wollen. Ne? Und dann gilt auch da, wie immer, machen ist, wir wollen nur krasser. Punkt.
Wir hauen heute die Sprüche raus. Das ist der absolute Wahnsinn. Jetzt lass mal diese Galerie an Themen vervollständigen. Wir hängen den Leuten ja gerade im Ohr. Das heißt, du hast ja eine einzigartige Chance, Sven, noch was rauszuhauen. Thema Massenklagen hast du eben angesprochen. Was wäre da so ein Use Case?
Also bei Massenklagen geht es ja in beide Richtungen. Da sind wir ja, ich sag perverserweise, sogar Waffenhändler, wenn man das so beschreiben darf.
Schaufelverkäufer nennt man das eigentlich.
Modern. Ja, genau, weil das ist sehr, sehr negativ belastet schon immer und in den letzten Monaten noch schlimmer. Weil die einen schicken sie und dann müssen die anderen prüfen, was geschickt wurde. Und die dann antworten, müssen natürlich passend antworten, was dann die anderen wieder prüfen müssen. Bei Massenklagen hast du halt den einen Vorteil. Die sind oft nicht so krass komplex gestrickt wie Einzelfälle, die sich ja dann auch über tausende von Seiten erstrecken können. Und sie wiederholen sich. Sprich, es ist sinnvoll, als Mensch einmal 2 Stunden zu investieren, um der Samantha das zu zeigen, weil du sagst, das kommt jeden Tag 100 Mal. Ja, wenn ein One-Off ist ein One-Off, kannst du machen, aber und die Massenklagen sind halt eher gelagert wie jetzt die Thematik mit den Zinssätzen bei den Banken, wo du sagst, oh, das kommt und wir haben das, fertig, wir müssen das tun. Und dann musst du schon den Aufwand reinstecken, um das mit dem System einmal durchzuspielen. Danach läuft es aber quasi automatisch die ganze Zeit weiter. Und da ist es halt spannend. Und bei Massenklagen noch ein Vorteil, es gibt nicht so krasse Entscheidungsderivate, also auf einer Skala von 0 bis 10 sagst du, das Ding fällt bei 8 raus oder bei 2 im Schnitt, auch wenn es Menschen tun und wenn es Richter bearbeiten. Du hast nicht die komplette Bandbreite der Verteilung der Möglichkeiten. Also der Interpretationsspielraum dieser Massenklage ist, ich will nicht sagen binär, das wäre gelogen, aber ist einigermaßen eingeschränkt im Verhältnis zu einer Klage, die komplett individuell gestaltet ist, weil da kann dann ja, ich sag mal, alles passieren. Ja, und das ist, glaube ich, auch ein Bereich, den weiterhin ein Mensch machen sollte. Und ein guter Mensch kriegt die auch mehr Richtung 2 gedrückt und ein guter Anwalt von der Gegenseite kriegt es mehr Richtung 8 oder 9 oder 10 gedrückt. Das ist dann die Kunst, glaube ich, des Juristen. Und damit, glaube ich, sollten die Kollegen auch dann ihr Geld verdienen, weil das können manche erschrecken gut.
Manchmal wird von den Gerichten ja auch kritisiert, dass die Klagen zu einheitlich, zu bausteinartig aussehen. Man könnte ja auch Samantha Reverse machen sozusagen. Man sieht, wie sozusagen die aussehen und mischt die dann so ein bisschen durch, gibt dann andere Formulierungen und dann sieht es wieder individuell aus.
Das wäre vielleicht eine perverse Ausprägung der Anwendung. Könnte man tun, ja. Oder auf der anderen Seite sagen, hey, das ist das gleiche in grün, ist nur anders sortiert. Beide Sachen gehen, beide Sachen werden teilweise, also zumindest das ist das gleiche, nur anders sortiert. Das sehen wir beim Kunden. Das ist nämlich im Requirements-Bereich auch oft der Fall, dass ein großer OEM ändert seine Lieferbedingungen und die sind komplett anders. Also im Sinne von, wenn du da Links-Rechts-Vergleich machst in Word, da hast du nur alles durchgestrichen und durcheinander. Wenn du es genau anguckst, nebeneinander legst du fest, na, da sind eigentlich bloß 11 Klauseln reingerutscht und 2 haben sie geändert. Die anderen 400 sind eigentlich irgendwie gleich, plus minus, ne? Auch andere Wortwahl und so. So Sachen sind schon spannend, ja.
Gut, wir haben jetzt über die Use Cases gesprochen. Stellt sich die Frage, einmal, wie macht ihr das? Hast du am Anfang angesprochen und was immer wieder auftaucht im Gespräch, ist, dass du versuchst darzustellen, was sozusagen euer USP ist, sozusagen. So, was ich rausgehört habe, ist so Plug-and-Play-mäßig, dass die Daten nicht trainiert sein müssen.
Ja, genau. Also der USP ist ganz klar, wir nennen das Fast, Easy, Flexible. Das muss schnell gehen und das muss eigentlich ad hoc funktionieren. Ne? Also nicht immer perfekt, aber das muss es tun, weil ansonsten hast du das Syndrom und bei großen Firmen ist es so, die haben alle ihre eigenen Machine Learning Teams, können wir das nicht selber bauen. Ich hatte das gestern bei einem Kunden, habe ich gesagt, ja, genauso wie ich euer Topmodell Fahrzeug, ist ein schnelles Auto aus Deutschland, auch selber bauen könnte. Aber halt nur in der Theorie. Weil Zeit, Kosten, Nutzen, Aufwand macht es einfach Sinn, euer Auto zu kaufen, wenn ich es mir dann leisten könnte, als das zu bauen. Aber mit der Einstellung gehen halt viele auch noch ran. Und wir haben jetzt einen Kunden im Automotive-Bereich zum Beispiel, die haben, als die Pandemie begann, gesagt, oh, Ausgabenstopp, wir kaufen das nicht. wir bauen das selber, weil wir haben da die Kollegen sitzen da eh rum, die Machine Learning Jungs. Und die haben das dann versucht zu bauen über 1,5 Jahre. Und dann haben sie es nicht hinbekommen und dann haben sie es doch gekauft. Und das ist dann eine recht teure Entscheidungsfindung, wo ich sage, manchmal, man muss nicht alles selber machen in dem Bereich. Ne? Das ist einfach so. Und das ist der USP. Und wir sagen halt, hey, du bist in 2 Wochen weiter, wie wenn du selber bist in 2 Jahren. Und das kannst du uns glauben, dann musst du es mit uns probieren. Und wenn du uns nicht glaubst oder sagst, nee, möchte ich selber tun, dann können wir das ja auch nicht ändern. Dann ist das auch in Ordnung. Ja? Du merkst es schon an den Fragen, wenn dann irgendwann im zweiten Termin die Techies mit reinkommen und sagen, hey, wie macht man das? Aber so und so macht das nicht und das nutzt er auch nicht und so macht das auch nicht. Sag ich, ist richtig. Ja, wie macht das denn dann? Sag ich, ich habe hier ein NDA, den könnt ihr unterschreiben, wo genau drinsteht, was er dann nicht machen dürft danach. Dann erzähle ich euch alles. Den könnt ihr natürlich nie unterschreiben, weil da so Sachen drinstehen, wie ihr dürft das die nächsten 5 Jahre nicht ansatzweise nachbauen und so weiter. Ne? Also da ist man einfach gut beraten, dann Stillschweigen zu bewahren. Aber der Claim to Fame ist schnell. Und für den Fachbereich. Und das ist genau da, wo es für Legal eben auch spannend wird. Keine Techies. Ja, wenn jeder von uns seine oberliegende Nockenwelle auf dem Verbrennungsmotor noch selber CNC fräsen möchte, und so gehen manche halt in der Software ran, dann kannst du das tun. Dann bist du aber nicht der klassische Autokäufer. Dann bist du der, der am Wochenende auf irgendeinem privaten Racetag rumschraubt. Und das ist okay. Aber das sind ein paar hundert. Die anderen paar Millionen kaufen einfach ein Auto und fahren damit. Ja, und wir nehmen die, die ein Auto kaufen und damit fahren wollen. Und ja, wir bauen da noch eine schöne Heizung ein und vielleicht noch einen ordentlichen Scheibenwischer. So ein paar Convenience-Funktionen, die wir halt gelernt haben, dass die Kunden das gut finden. Das liefern wir dann automatisch mit. Und das ist so der Unterschied. Ne? Und die Diskussion hast du inzwischen viel weniger, muss ich sagen. Das war vor 5 Jahren noch größer. Inzwischen sagen viele, ja, nee, das, ihr habt ja den Track Record, wir gucken uns das an, das funktioniert, lass uns das einfach machen. Punkt.
Du hast einen ganz schönen Sales-Workshop durchlaufen, oder? Also kriegst du es gut, ja. Kriegst es gut übersetzt.
Ja,
man
lernt es dann, weil da gibt es natürlich auch echt brutal frustrierende Momente, ne, wo du dann sagst, ey, es funktioniert nicht, was ihr tut. Ja, wissen wir machen es trotzdem. Warum? Und warum haben wir dann schon ein paar Mal miteinander geredet? Und da sind wir inzwischen auch rigoros, dass wir wirklich, also wenn wir im zweiten Termin, wenn der Kunde auch zum Beispiel keine Daten hat, die er testen möchte, machen wir auch nicht weiter. Weil dann weiß er gar nicht, was er will. Dann will er nur mal KI machen, weil der Chef hat zum Handelsblatt gelesen, dass er es machen muss. Da kommt nichts bei raus. Ja.
Was kannst du uns technisch sagen, ohne ein NDA zu unterschreiben?
Also wir nutzen eine Melange an Technologien, einen Ensemble-Ansatz von natürlich neuronalen Netzen. Wir haben aber auch Graphen drin. Ja, und eine Kombination des Ganzen und auch mehrere davon. Also das sind 7, 8, 9, 10 verschiedene KI-Komponenten, die miteinander spielen. Auch Komponenten, die auf die Optik von Dokumenten schauen, weil auch eine optische Struktur eines Dokuments trägt Informationen in sich. Ja, so ein klassischer Geschäftsbericht, 2. Seite, groß in grün plus 7% in der Mitte. Das ist für einen Menschen klar die Hauptaussage. Wenn du dir die OCR-Version dieses Dokuments anguckst, was eine Maschine eigentlich bekommt, dann steht irgendwo klein im Gesamtfließtext plus 7%. Ne? Also da ist eine Wertung dahinter. Und das haben wir zusammen. Und zum Gründungszeitpunkt war es sogar so, 2017, dass nur neuronale Netze cool waren und wir teilweise mit Investoren, die es nicht verstanden haben, die sagen, ja, aber das Graphenzeug, das ist ja voll oldschool, sag ich, du, neuronale Netze ist auch aus den 50ern. Also so ist es nicht. Ne? Wir haben gesagt, whatever works. Ne? Und das ist auch Teil dessen, was aus der Forschung aus dem KIT rauskommt. Und wir kombinieren das. Und ich bin sogar der Meinung, dass die größte technische Lösung sogar noch kommt, die nächsten Jahre, die wir noch nicht haben. Und die anderen auch noch nicht. Der Trick ist, dass du sie dann in dein Ensemble mit reinnehmen können musst. Ne? Was wir schon hinbekommen haben, ist, dass wir jetzt, wenn es darum geht, auch Bildinformationen zu verarbeiten, wir haben initial natürlich uns rein auf Text fokussiert, na, jetzt geht es auch schon ein bisschen. Das sind alles Sachen, die natürlich auch in der Forschung gemacht werden. Und wenn du entsprechend architekturell da offen bist und eh schon Ensemble benutzt, sagst du, ja, dann können wir den Bildauswertungsteil natürlich mit reinbauen. Das ist einfach ein weiteres Gesamtpunkt im Ansatz, wie wir diese Information verarbeiten. Und du hast sogar teilweise, ich sag mal, im übertragenen Sinne Diskussionen dieser Module, wie wir Menschen das im Hirn vielleicht auch haben, dass die Linken die rechte Hirnhälfte sagen, nee, das ist eine Ente, und sagt, nee, das ist eine alte Frau, das Bild, ne? Da musst du halt abwägen. Und das sind die Sachen, die drin sind. Das heißt, wir bewegen uns zwischen Graphen und Hochvektorraum und hin und her, manchmal auch mehrfach. Und ja, kombinieren das mit dem, früher hieß es despektierlich GoFay, good old fashioned AI. und dem Fuzzy-Teil, den du von neuronalen Netzen bekommst. Und der Trick ist, und das haben wir auch dann von Anfang an gemacht, hatten aber lange keinen Namen dafür, bis Google kam, das sind nämlich Graph Neural Networks. Das ist eigentlich die technische Kombination dieser beiden Technologien. Das heißt, du versuchst die Struktur eines Graphen, die ja sehr diskret ist und das macht es so sexy beim Bearbeiten als Rechner, in den leicht unscharfen Raum von einem neuronalen Netz zu transferieren, um dann die Vorteile eines neuronalen Netzes da auch mitnutzen zu können. Ja. Und da lernen wir natürlich auch jeden Tag dazu, aber da haben wir einen Grundstock von Sachen, die wir einfach so machen können und das ist dann, wie es technisch klappt. Davor und danach brauchst du natürlich ganz viele Sachen wie, wenn du sagst, ich kann Dokumente verarbeiten, ja, und du bist eine Plattform, dann kannst du es nicht wie jetzt, keine Ahnung was, irgendwelche Leute laden sich was bei GitHub runter und sagen, in der Theorie käme da jetzt Text rein. Nee, da kommen schlecht gescannte PDFs. Die musst du erstmal inbound verarbeiten mit dem System, sinnvoll zerhacken und zerschneiden. Das heißt, da gehört mehr dazu, als zu sagen, ich kann was in den Vektorraum heben und in einem Graphen abgleichen. Das ist ein Teil der Lösung im Kern. Davor und danach muss ganz, ganz viel passieren, um in der echten Welt als Produkt bestehen zu können. Ja, und das ist Arbeit, leider.
Zum Abschluss des technischen Teils, werden ja wahrscheinlich nicht so viele Leute hören mit so einem krassen technischen Know-how, aber die Frage, die wahrscheinlich immer kommt, ist, mit welchen Daten wurde es trainiert und braucht ihr Trainingsdaten später und was macht ihr mit den Daten dann?
Also die Daten, mit denen es trainiert wird, das sind eigentlich schon die üblichen Verdächtigen, die die Leute auch so aus dem Bereich kennen, jetzt im Textbereich, C4, Common Crawls, Wikipedia und so weiter und so fort, um einen Grundstock zu kriegen. Wir haben auch Entwicklungspartnerschaften mit Teilen unserer Kunden, wo wir dann wirklich spezialisierte Daten bekommen aus den Bereichen. Das ist natürlich super spannend und da wahrscheinlich dann auch ein Alleinstellungsmerkmal. Danach arbeiten wir aber auf dem semantischen Konzepten, das heißt, danach trainieren wir nichts nach im klassischen KI-Sinne. Und was der Kunde der Samantha zeigt, das ist ganz, ganz wichtig, auch im Legal-Bereich vor allem fest zu erwähnen, das bleibt beim Kunden als Know-how. Punkt. Ja, das bringt ja dem System mit ein, zwei Beispielen bei. Das ist da, wo wir nicht trainieren, sondern ich sag mal ausbilden. Deswegen nennen wir das ja auch Coworker, diesen Teil. Und der bleibt beim Kunden. Wir haben aber schon Kunden, die laut darüber nachdenken, Coworker untereinander zu teilen, weil sie sagen, das ist nicht mein Tafelsilber und wenn ich A vom Felipe kriege und er hat und ich habe B gemacht, das kriegt er von mir, dann haben wir beide eigentlich was von und unser Tafelsilber ist ein anderes. Also so ein Community-Approach. Ne? Und das ist das, was wir jetzt übrigens auch im System machen, dass man eben viel mehr über die Community machen kann und sich gegenseitig Sachen, ich sag mal, zuschanzen, wo man sagt, das erhöht den Gesamtscope des Systems. Das muss aber jemand leisten, der nicht von uns kommt, weil wir können das nicht. Wir müssen Externe tun, die da halt auch wissen, was sie tun in dem der jeweiligen Domäne. Und warum soll man das nicht teilweise dann der gesamten Gruppe zur Verfügung stellen bis zum gewissen Bereich? Ne? Spricht nichts dagegen. Oder wir haben auch Kunden, die sagen, ich mache so einen Coworker und ich monetarisiere den, indem ich den Kunden eine Samantha gebe und sage, ich habe dir schon alles vortrainiert für genau deinen Use Case, weil ich kenne den und ich habe 30 solche Kunden. Auch eine Option, ne?
Ah, das ist die altbekannte dann Vertriebsstruktur, die für euch ja total sinnvoll ist. Weil dann
das ist der Partnerteil dann, ganz genau richtig. Genau. Ja.
Wirst du wahrscheinlich die Lizenz mitgeben und hast ein anderes Pricing. Wer sind denn eure Kunden?
Wir dürfen ja nicht alle namentlich nennen. Ja, genau. Also das beginnt jetzt wir haben das jetzt im Automotive, ne? Sind das sowas wie eine Hella, eine Vitesco, dann wie gesagt die Autohersteller, wo wir nicht die Namen nennen dürfen, weil die ja offiziell alle kein Problem mit Diesel haben. Wir haben aber dann auch jetzt im Chemiebereich, ne? Das heißt, es ist eine BASF, ja? BHTC wäre noch Automotive zum Beispiel. Dann Versicherung, ne? Gibt es die Gotha, eine SV und ein paar andere, mit denen wir reden, die wir noch nicht alle nehmen dürfen. Da sind wir gerade dabei, dass wir auch zeigen dürfen, was sie damit tun, Namen zu nennen. Aber eher größere Stand heute. Ja, es gibt aber auch jetzt immer mehr kleine Unternehmen, die sich das angucken, weil A, wir da jetzt ein spezielles Pricing dafür haben und B, ein eingeschränktes Subset der Plattform, weil wie du vorhin schon sagtest, keiner braucht die komplette Plattform im Schnitt. Also irgendwann ein Konzern schon. Aber als jemand, der jetzt im Rechtsbereich arbeitet, sagt, ich mache eigentlich nur dessen vergleiche Verträge, dann sage ich, dann brauchst du eigentlich nur Compare. Das kriegst du out of the box, kostet X, kannst du loslegen, fertig. Und irgendwann kommt dann, ja, jetzt hätte ich aber gerne noch das und da hätte ich gerne noch das. Sag ich, klar, kannst dann dazu nehmen, ist dann ein extra Modul. Und das sind so die Kunden, die wir dann nennen dürfen.
Und im Rechtsbereich gibt es eigentlich Kanzleien, öffentlicher Dienst?
Gibt es Kanzleien, aber ich gucke gerade nämlich im System, ob wir die nennen dürfen. Ich sehe nicht, dass wir sie nennen dürfen. Das müsst ihr noch prüfen, wenn ich ehrlich bin. Dass ich jetzt Namen raushau von den Kanzleien, die das nutzen.
Aber dass es sie gibt, ist ja schon mal relevant.
Die gibt's, ja, definitiv. Und auch gerade, sei das heißt jetzt im Massenbereich, ja, und dann natürlich auf die Gegenseite im Automotive-Bereich. Im Massenbereich sind es einige. Aber auch Boutiquen, die genau dieses eher in dem Compare-Bereich da kommen, wie du gesagt hast, ne, die das nutzen. Also was wir gerne machen können, wenn das jemand interessiert und wir einen Use Case sehen, der uns ähnlich erscheint, haben wir auch keine Probleme, dann sagen, pass mal auf, red doch mal mit dem Kunden.
Ne? Das also, sowas den Kontakt führen wir dann zusammen. Deine Kontaktdaten packen wir auch in die Shownotes, aber häufig lesen die Shownotes, die Menschen Shownotes nicht oder finden sie nicht. Wie kann man dich denn am besten erreichen?
Also ich persönlich, glaube ich, am einfachsten über Twitter oder LinkedIn, glaube ich, ist echt immer am schnellsten. E-Mail ist ein Entropieproblem, da kracht so viel rein. Ich versuche das maximal zu ignorieren. Und uns, also am einfachsten auf der Webseite samantha.de oder thinksthinking.net, kann man auch rechts oben drauf klicken, ich möchte ein Meeting. Kann man sich direkt einen Termin raussuchen und sagen, hey, folgende Sachen will ich sehen, zeig mir das mal bitte in 20 Minuten. Kann man sich einfach angucken, wenn das spannend ist. Ne?
Und bitte schreiben, dass sie von uns kommt. Dann können wir das messen. Nein, Quatsch. Und wie ist denn euer Pricing? Also wie dynamisch ist das?
Also es gibt verschiedene Varianten. Es gibt eine One-Size-Fits-All-Thematik, ne, wo du sagst, das kostet jetzt einen fixen Preis pro Jahr und dann ist egal, wie viele Nutzer, egal, was du machst. Aber die Kunden sagen auch, ich würde gerne per User bezahlen. Das geht genauso. Was immer alle nachfragen und die Antwort ist klar, ja, das geht, ist per API-Call, also wie viel Aufwand erzeugst du wirklich. Lustigerweise, keiner hat diesen Vertrag bisher gemacht, weil alle dann feststellen, ah, wir haben die Kosten nicht im Griff, wenn wir das immer mehr nutzen, wird es ja teurer.
Sag ich, yo, das ist keine, ist halt so. Kein Anreizsystem, oder?
Also. Nee, scheinbar nicht, weil also wir finden es ja auch spannend, wenn die es mehr und mehr nutzen, ja. Und wir sagen, hey, hier ist eine One-Size-Fits-All-Variante, die ist so günstig für dich, jetzt auch im Legal-Bereich, dass du sagst, das sind Bruchteile von deinen FTEs, was dieses kostet. Ja? Wenn jeder von deinen Kollegen in der Woche 10 Minuten spart, brauchst gar nicht einen Rechenschieber auspacken, das Ding rechnet sich. Ja. Wenn dann noch dazu kommt, dass du vielleicht mal in einem 15.000-seitigen Vertrag zwei Klauseln nicht übersiehst, weil sie einfach nicht gelesen bekommen hast in den ganzen Nachtschichten und die blöde wären, dann hast du so einen Mehrwert jetzt auch im Compliance-Bereich, ne, was ein Riesenthema ist bei den Kunden teilweise. Die sagen, hey, wir dürfen es einfach nicht übersehen. Ja, aber es ist ein sehr, sehr scharfes juristisches Schwert. Irritiert mich als Techie persönlich öfter mal, aber die Juristen kennen da ja gar keinen Spaß. Ne? Compliance ist to the Holy Grail.
Ich finde generell, bei Thema Pricing muss man sich auch immer fragen, okay, was ist denn das Return on Invest von den Kunden und Kunden? Und ich finde, damit immer mit Zahlen so rumzuschmeißen, also zu wie viel Prozent hat sich die Performance verbessert durch das Nutzen von Samantha? Ich sehe das häufig, ich finde das manchmal irgendwie unehrlich, weil ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass man das richtig gut auf den Prozentteil runtermessen kann. Das sind doch immer so...
Die wenigsten Kunden können es. Die Zahlen, die du hast, sind von Beispielkunden, die diese Infos schon haben. Die sind aber geistig schon so weit, dass die sagen, die wissen, was sie im Prozess kostet. Also nehmen wir das Beispiel auch von dem Automotive, der gesagt hat, wir bauen das selber und uns dann doch gekauft hat bei uns. Die haben mir wirklich gesagt, 12 Machine Learning Engineers bei mir, das sind EDA-Kosten, die habe ich. Wenn du das Projekt jetzt 6-8 Monate machst, das sind ja Millionen, was das kostet. Ja? Da sind wir so weit weg vom Lizenzpreis. Da ist oft auch Innenpolitik mit dabei. Was wir machen können, und auch das ist noch nie passiert, wenn ein Kunde nicht sicher ist, sage ich, hey, pass auf, wir messen folgende KPIs bei dir, was deine Durchlaufzeiten sind. Und die sind teilweise horrend, wenn wir arbeiten, was sowas kostet. Ne? Und ich nehme einfach die Hälfte von dem, was du sparst. Und das ist aber insofern eine coole Gedankenstütze für Skeptiker im Termin, weil die dann das erste Mal anfangen, einen Dreisatz zu machen und sagen, oh, wenn das aber klappt und das, und ich sitze da 200 Minuten und dann brauche ich 15 und das mache ich mit 200 Leuten jeden Tag. Oh shit, das wird teuer. Oder Klammer auf, ich kann nicht so viel sparen, wie ich vielleicht sogar sparen könnte. Und ab dem Moment sind fast alle Lizenzpreise Schallenrauch. Gerade im Legal-Bereich sind wir vielleicht sogar zu günstig, das ist aber egal. Ja, es muss erstmal funktionieren. Genau, aber das muss man ganz klar, das muss man rechtfertigen. Du kannst nicht einfach als Kunde sagen, ich kaufe das jetzt, weil ich Bock drauf habe. Ne?
Fühlt ihr gerade Inflation und Krieg und Rezession?
Nee, müssen wir so sagen, nee, erstmal nicht in dem Bereich. Wir sind noch ein bisschen dazwischen, glaube ich. Ich würde mir sogar wünschen, dass es in die andere Richtung rutscht, weil was wir aufgrund von Marktlage auch mit Pandemie und potenzielles Krieg haben, ist ja das ganze Thema wieder mehr in-house zu holen. Und Fakt ist, wir können das jetzt, nehmen wir gerade auch mal den Markt in Dach, das kannst du gar nicht mit Menschen stemmen, weil gar nicht genügend da sind. Das siehst du ja am Bewerbermarkt, so viele Jobs, die, also hier sind 100 Positionen, es gibt 10 Leute, die sie füllen können. Die 90 wirst du nicht gefüllt bekommen. Ich hatte gestern bei dem großen Automobilhersteller, die auch meinten, könnte man das nicht selber bauen? Sag ich, ja, was glaubst du, wie lange das dauert? Sagt er, ah, das wird, wenn wir es halbwegs hinbekommen wollen, realistisch 30, 40, 50 Mannjahre kosten. Sag ich, ja, das könnte sein. Sagt er, ja, und ihr kostet halt ein Mannjahr pro Jahr. Sag ich, ist richtig. Also in den ihrer Konstellation, ne? Sagt er, da habe ich doch schon mein Argument, weil bauen muss ich es eh, liefern muss ich es auch im Vorstand und ich kriege keine Leute. Also ich, selbst wenn ich wollte, wäre es viel teurer, also selbst wenn ich wollte und könnte, wäre es viel teurer, das zu bauen. Aber ich kann es ja nicht mal, aber der Vorstand sagt, wir brauchen sowas. Und dann sagt er, da kann ich es nur kaufen, weil es gibt es nicht anders, ne? Insofern glaube ich nicht, dass wir es spüren. Aber hey, wer weiß, was noch passiert, wenn die Welt uns eins gelehrt hat die letzten 24 Monate, ist, dass du manche Sachen nicht einplanen kannst, ne? Sind wir ehrlich.
Dennoch ist es aber krass, so nach diesen Stunde, die wir gesprochen haben, dass man sagt, ey, warum habe ich eigentlich von Samantha noch nie gehört?
Ja.
Warum, glaubst du, ist das so? Also kriegt ihr das nicht gut marketingmäßig auf die Straße? Ist das so, dass sie sagen, die ganze Zeit sagt, wir können eigentlich alles und lernen gerade, das herunterzubrechen und zu übersetzen auf die jeweilige Branche?
Also, dass wir können alles, machen wir nicht, weil es ja auch erstens mal nicht stimmt. Es gibt viele Anwendungsfälle potenziell, ist aber dann, wie gesagt, technisch sehr, sehr ähnlich. Für den Marktzugang solltest du das nie tun, da solltest du so fein und spitz wie möglich argumentieren, deswegen die Use Cases auf der Webseite und wo wir eins zu eins wissen, was wir mit dem Kunden machen können. Und dann natürlich Use Cases wie im HR und Co., wo jetzt aber ein Blogartikel erschienen, wie wir das unsere Kunden machen, wo wir eben mehr rausbringen müssen. Ich glaube, das können wir besser machen, ganz klar, ja, marketingmäßig. Am besten aber dadurch, dass wir die Kunden dazu kriegen, dass sie uns diese Statements mit ihren Logos geben, weil das spricht immer noch am lautesten, das ist Fakt. Da waren wir, glaube ich, auch selbstkritisch betrachtet, sind wir zu sehr Techie-Shop oder waren zu sehr Techie-Shop, um da vielleicht das richtige Argument draufzulegen. Wir hatten die ersten 2 Jahre gar kein Marketing. Wir haben einfach gemacht, ja, und haben über Mundpropaganda gelebt. Das ist zwar eine nette Story, ist aber Company-Building-mäßig, ja, das kann man besser machen. Und ich glaube, das geht auch. Und einer der Gründe, warum wir heute auch hier sind, weil wir sagen, wir müssen darüber reden und das den Leuten zeigen. Und wenn da jetzt ein, zwei rauskommen, die sagen, ich will das mal sehen, dann ist das schon cool. Und wenn einer dann sagt, hey, das funktioniert wirklich, dann haben wir, glaube ich, unsere Ziele erreicht. Ja. Und die Zeit müssen wir uns einfach nehmen, weil dass wir das geil finden, ist ja klar. Ja, ich meine, wir machen das ja. Aber das, wir brauchen halt die Leute, die es ausprobieren und wie unsere Kunden und sagen, ey, ist voll cool. Wie ich vorhin schon sagte, wir haben Legal nicht gemacht, weil we don't talk the talk. Wir sind Techies und das sind halt Dinge im juristischen Bereich, wo ich kann da nicht, also die Worte, die ich wahrscheinlich früher schon gewählt habe, die haben bei keinem Anwalt funktioniert, ne? Und das mache ich jetzt wahrscheinlich schon einen Tacken besser und wir machen es sicherlich, die Kollegen im Vertrieb, viel besser. Aber da ist auch, das kann man immer besser machen, ne? Da muss man einfach, ja klar, das ist so, ne? Im Startup, wir haben viele Sachen, wo wir einfach, wir lernen jeden Tag dazu und wir werden noch eine ganze Menge Fehler machen. Da müssen wir einfach schauen, dass wir das so tun. Und ich bin auch nach wie vor davon überzeugt, der Killer-Killer-Use-Case, also der Holy Shit, das braucht hier die ganze Welt, der kommt noch, den haben wir noch nicht. Ja, wir haben ganz viele, die sagen, da können wir ganz wunderbar von leben und unser Zeug machen und expandieren und alles cool. Aber den werden wir noch in einer Diskussion mit dir heute irgendwann bei einem Kunden rausfinden, werden uns das angucken und werden sagen, das ist technisch total billig. Und dann sagt er, ja, und jeder braucht das. Dann denkst du, spannend.
Den braucht ihr auf jeden Fall für euren Word-of-Mouth-Effekt, der dann noch kommt.
Ja, und deswegen auch wieder aber Richtung Community, ne? Weil die strahlt halt auch brutal ab, wenn Leute in der Community sagen, ich habe damit was gebaut, was wir gar nicht auf der Liste haben, weil wir das gar nicht bauen können. Ne? Und weil du halt du kannst die Samantha nutzen. Es gibt jetzt ein Projekt, wo sie, wie gesagt, im Bereich Lehrvideos Sachen machen. Finde ich die richtigen Stellen, wenn ich im Lernen was tue, ich kann die Frage gar nicht richtig formulieren, Klammer auf, wir finden semantisch auf die passende Stelle im Video plus die passende Stelle in der entsprechenden Dokumentation im Schülerbuch und alles andere dazu, ne? Um einfach so Sachen zu machen. Und das ist die gleiche Plattform. Ja? Und das gucken sich das Leute an und da hast du schon einen Strahleffekt. Aber wir können nicht jede dieser Ideen selber umsetzen. Sonst setzen wir keine um, muss man auch realistisch sagen. So geht's halt nicht. Ja. Also wir haben, wie du schon sagst, es kann das eigentlich alles. Es kann auf jeden Fall viel mehr, wie wir heute tun. Aber das können wir nicht alles begleiten, weil, und deswegen müssen wir es der Community geben, sagen, bau du was damit. Ne. Und so eine Video-Integration, nur um den Gefühl dafür zu geben, das wurde in 2 Tagen mal eingebaut mit der Plattform.
Und wie finanziert ihr euch?
Also wir waren bis April letzten Jahres komplett gebootstrapped. Konnten uns da erschreckend lange gut halten, haben dann gesagt, jetzt ist aber Zeit, Gas zu geben und haben jetzt die Early Bird als Hauptinvestor dabei und noch ein paar Angels.
die da mitgemacht haben.
Ja, 4,5 Millionen.
Ganz genau, 4,5 Millionen Spritze bekommen von der Early Bird. Und auch da muss man sagen, also weil du vorhin auch schon den André Retterath erwähnt hattest, der hat gerade in dem Bereich extrem gutes technisches Know-how. Und André hatte, was wir tun und wie es technisch funktioniert, in 20 Minuten verstanden und hat dann gesagt, lass mich es in meinen Worten zusammenfassen und folgende Herausforderung haben wir deswegen. Und ich so, ja, genau das ist es. Und das war ziemlich vertrauensbildend auf beiden Seiten, by the way. Ne? Wir haben dann auch mal eine Frage bekommen zu einer Geschichte, wo wir ganz offen gesagt haben, da haben wir ein Problem. Und dann hieß es auch, spannend, dass er das so sagt. Sag ich, aber ist doch so. Sagt er, ja, wir haben auch unsere Hausaufgaben gemacht, wir wussten, dass das so ist, aber dass man das so direkt zugibt, ist auch schon eine vertrauensbildende Maßnahme. Und in dem Fall haben wir wirklich, also das, wir haben mit zahlreichen VCs gesprochen da letztes Jahr und die bekannteren Großen, muss ich wirklich auch allen sagen, die jetzt zuhören, die haben brutal guten, seriösen Job gemacht. Es gab wie immer so ein paar Fallouts von ganz komischen Geschichten, die man Land auf Land abhört, wo du denkst so, what, begegnete dritten Art, ne? Aber die seriösen großen Namen haben wirklich schnell, konkret, direkt, ohne Umschweife. Wir haben im ersten Gespräch besprochen, was die Rahmenbedingungen sind und was dann hinten raus dann auch wirklich, kann man in dem Fall sagen, konkret aus Termsheets da war, war das, was wir im ersten Telefonat besprochen hatten. Dazwischen war natürlich Sachen angucken, Due Diligence, alles, was dazugehört. Aber eigentlich hat man am Anfang ein Gentleman Agreement gemacht, und hat gesagt, wenn da jetzt nichts passiert, machen wir es genau so. Und genau so ist es gelaufen. Ja, das war hinreichend smooth. Hätte ich nicht so erwartet persönlich, muss ich sagen.
Großartig. Wie viel gibt man dann her von so einem Unternehmen für so
die 4,5 Millionen? Auch das ist spannend, weil die Frage, also manche fragen dann immer, und ich sage es mal, umso deutsch fokussierter, umso latenter kommt die Bewertungsfrage. Die Regeln für Seed Series, für Series A und Series B sind eigentlich, ich will nicht sagen in Stein gemeißelt, aber die sind fix. Und die Großen hier an dem Beispiel oder die bekannten Namen, die fragen da gar nicht danach, weil es ist total klar, es gibt einen Bereich, wo sie sagen, damit kann ich nicht arbeiten, also Klammer auf, ich werde nicht mit 6% von deiner Firma das tun und umgekehrt, ich werde nicht mit 25% von deiner Firma das machen, weil dann können wir keine Series A, B, C machen, ohne dass die Firma schon weg ist. Ja? Also die denken ja alle weiter. Das heißt, es gibt einen Korridor, der ist in der aktuellen Marktlage wahrscheinlich mehr Richtung VC gepusht. Ne? Der war vielleicht im Oktober, November letzten Jahres mehr Richtung Startup, was die 3-4 Prozentpunkte angeht, die du variieren kannst. Aber das ist eigentlich auch egal, weil letztendlich zählt nur, was ganz hinten am Ende rauskommt und ob du im Anfang 2 oder 3% optimierst, ist komplett, also da würde ich keine Zeit verschwenden als Startup.
Pro Runde 20% ist so ungefähr, oder?
Das ist schon eher weiter oben, wobei ich glaube, inzwischen wäre es normal, würde ich jetzt vermuten. Bei den späteren Series eigentlich nicht, weil wenn du jedes Mal 20% ist dann teilweise hoch. Also wir haben jetzt heute Beispiel Personio, ne? Personio hat jetzt heute eine neue Runde gemacht mit 200 Millionen, glaube ich. Also mal gucken, wie viel, das war mehr und mit 8,5 Milliarden bewertet, das war auf jeden Fall weit unter 10%. Ne? Ab einer gewissen Größe ist es dann, also wobei es auch eine Series E war, ne? Also weil du kannst nicht immer 20% abgeben, irgendwann bist dann bei einer, also wenn du jedes Mal 20 abgibst, bist bei der C-Serie, wenn du denn so weit kommst und alles super läuft und dann haben die Gründer eigentlich keine Anteile mehr und dann ist halt die Frage, was ist denn die Incentive? Und dann sagt der nächste Große, der kommt, sagt, oh, ist gar nicht spannend, weil Philipp hat da schon keinen Bock mehr.
Wobei dann, wenn du gute Investoren hast, kannst du deinen Cap-Table auch so umstrukturieren, dass das wieder halbwegs passt. Aber
ja, natürlich, das geht, ja, klar. Und da gibt es ganz viele Freiheitsgrade. Aber die Spielregeln, also für alle Startups hier zu hören, die sind gesetzt. Du kannst eigentlich, die Antwort, die du geben kannst immer ist, hey, ist uns doch bewusst, was die Spielregeln sind. Klammer auf, wir können natürlich, wenn mehr Nachfrage ist, vielleicht nochmal 1-2% drüber diskutieren, aber eigentlich nicht. Ja, und ich glaube, man ist auch gut beraten, da nicht einen persischen Markt aufzumachen und dann hier ne, so gleich mit feilschen, weil das funktioniert nicht. Also wir hätten am Ende die Option, glaube ich, gehabt zu feilschen. Und wir haben das echt im Team auch kurz besprochen. Das weiß der andere jetzt übrigens nicht, ne? Aber der hört das jetzt im Podcast.
Ich weiß, ob er zuhört. Hey,
nee, wir haben uns auf das committed. Wir werden da jetzt nicht in Anführungszeichen nachverhandeln. Das ist nämlich dann auch, je nachdem, wie weit du das tust, ist es dann auch schon schwierig für die persönliche Relationship. Dann fühlt sich so ein bisschen komisches Bauchgefühl dann. Ne? Und wenn du sagst, hey, wir werden jetzt bis zum Lebensende dieser Firma zusammen etwas tun, egal wann das kommt, ist eigentlich kein guter Start. Ja? Und hat auch unser Anwalt, der extrem clever ist und der sowas den ganzen Tag macht, sagt, hey, das fordern wir nicht ein. Ja, okay, wir brauchen es auch nicht unbedingt. Sag ich, ja, das stimmt auch. Aber wir werden Ihnen ganz deutlich sagen, dass wir Ihnen das geben. Also glaube ich, tue Gutes und berichte darüber. Ne? Man kann das dann schon auch, ich sag mal, diplomatisch für sich verwenden.
Noch so ein Kalenderspruch, Sven. Perfekt.
Das ist nicht von mir. Das ist, ich höre nur gut zu, wenn Leute die bringen.
Der andere Spruch wäre wahrscheinlich Bootstrap so lange wie möglich. Würdest du wahrscheinlich auch unterstreichen, oder?
Also kommt weiß das ich Produkt nicht, wenn an. Ich ehrlich bin. Also in der heutigen Marktlage ja, vor einem Jahr hätte ich wahrscheinlich gesagt nein. Bei uns hat sich das so ergeben und es hat gut funktioniert und wir haben auch realistisch in unserer frühen Phase im KI-Bereich keinen Investor gefunden, wo wir gesagt haben, der hat uns verstanden. Ne? Da kriegst du ganz komische Fragen von Investoren, die halt, ich sag mal, einen Webshop nach dem anderen finanziert haben oder einen inzwischen Schnelllieferdienst nach dem anderen. Die haben KPIs, die sie dich anfragen, wo du denkst, wow, krass, werden wir keinen Spaß haben bei den Board-Meetings, weil wir denken, also es funktioniert nicht. Ja. Und das hatten wir letztes Jahr bei den Investoren, die wir dann in der Liste drin gelassen haben. Die haben alle verstanden, wo wir hinwollen, wie B2B funktioniert, dass B2C eine Option ist, aber erst hinten raus. Das muss einfach passen. Das ist schon ein bisschen, diese Dating-Analogie ist schon korrekt. Ne? Also,
was sind denn KPIs dann so zum Abschluss, die du sagst, die hätte man fragen sollen, so 5 Stück oder so, die relevant sind?
Fragen soll gar nicht. Es gibt KPIs, die gefragt werden, wo du sagst, die werde ich nie liefern können. Ne? Also wenn einer gewohnt ist, jetzt bei einem Webshop oder bei er macht ein Produkt, das kostet $6 im Monat, dann sagen sie, ja, wie ist denn da deine Kundenfluktuation? Weil die haben natürlich hunderte von Kunden. Wenn du ein Produkt hast, das 6-stellig kostet und hunderte von Kunden hättest, und die Zahlen wollen sie teilweise, wenn ich hunderte Kunden hätte, die 6-stellig bezahlen, dann brauche ich von dir keine 5 Millionen. Dann kriege ich jeden Monat 5 Millionen von meinen Kunden. Und dann merken sie so, ah ja, stimmt, das ist eigentlich auch wieder wahr. Sag ich, siehst du, du hast deine Hausaufgaben auch nicht gemacht auf der Gegenseite. Ne? Und dann hast du teilweise, also im B2B-Umfeld und bei den großen Kunden, die wir vorhin erwähnt haben, haben wir halt nicht, wir haben nicht 5 Dutzend Kunden auf dem Bereich. Ja? Sonst wären wir da ja schon.
Das heißt, sie denken, ihr habt zu viele Kunden, zu hohe Churn-Rate.
Na, Churn hast du dann teilweise gar nicht, weil du hast ja auch gar nicht so viele Kunden. Da ist Churn halt auch was. Wenn du sagst, ich habe nur 25 Kunden, sagst du, sind alle noch da. Sagst, oh, null Churn. Sag ich, ist aber auch schwierig, weil aus wissenschaftlicher Sicht N ist halt hinreichend klein, um da eine statistische Aussage zu treffen. Nein. Wenn du Kunde monatlich buchst und kostet $6, kannst du ja so sagen, oh, ich habe 20.000 User. Klammer auf, nicht mehr, nur noch 400, die bezahlen. Dann hast du Zahlen, die mit denen die was anfangen können, Zahlen, die wir bis heute, by the way, nicht liefern könnten.
So wie eure Produkte aufgebaut sind, so Net Expansion Rate eigentlich ganz geil. Also, dass man sozusagen mit einem Produkt anfängt und dann immer weiter mehr Counts. Sowas müsste wahrscheinlich sehr interessant
sein. Ja, das kannst du natürlich machen. Ne? Net Dollar Retention, die üblichen Sachen, die gelten wirklich für alle. Und da musst du ja aufpassen, weil auch diese ganzen KPIs treffen eine Aussage, die musst du von beiden Winkeln betrachten, weil Net Dollar Retention kannst du oft total schön dastehen lassen und trotzdem blöd funktionieren. Und umgekehrt, das heißt, du musst das Gesamtbild angucken. Was schon geht, ist, wenn du Net Dollar Retention anguckst und Umsatz und Umsatzzuwachs und Co., dann kriegst du ganz schnell ein Gefühl für diese Firma, wo die steht und wo sie hingeht wahrscheinlich. Ne? Das stimmt. Und deswegen sind das so, das sind KPIs, die kannst du aber auch liefern. Ja, und das sind auch die Stellschrauben, wo du auch bei der nächsten Runde ganz klar bewertet wirst, muss man auch sagen. Ne?
So zu Themen wie so Customer Acquisition Costs bei euch?
Ja, kannst du aber dann, ich sage jetzt mal im B2B-Umfeld, musst du ganz oft sagen, naja, wir haben so viele Kunden, wir haben so viele Kunden angesprochen und das kostet Marketing und Sales zusammen, teils durcheinander. Du kannst nicht, weil du nicht sagst, ich habe von Kunden, auch wieder hier, wenn du jetzt im B2C bist, wo du sagst, ja, ein Kunden kostet mich so viel Serverzeit und 3 E-Mails und eine Landingpage, sagst, das ist halt ein bisschen im B2B dann teilweise sehr individuell. Aber die Zahlen kannst du liefern, ja, und was, umso was mehr Kunden du hast, umso besser werden die natürlich. Also aktuell sind die, ja, also Beispiel, wenn du hast nur 5 Kunden, läuft aber gut und hast ein cooles Business. Also das ist nicht der Fall bei uns, aber vom Beispiel her. Jetzt bricht einer weg und der andere verdoppelt seine Ausgaben. Dann ist NDR voll geil. Du hast aber 20% Churn. Die Aussage ist aber komplett void, weil du hast nur 5 Kunden gehabt. Also wenn du 20% guckst, denkst du, ist aber viel. Sagst, naja, wir haben nur 5. Ne? Also und wenn du dann halt mit den KPIs kommst von Leuten, die Turnschuhe verkaufen, dann da gilt das Gesetz der großen Zahlen und das kannst du manchmal im B2B-Umfeld nicht liefern. Ne?
Was ist denn eine KPI, auf die du am stolzesten bist? Ist es Umsatz?
War, muss ich sagen. Ich hatte, als wir unsere Kollegin, die jetzt die Finanzen verantwortet, eingestellt haben, war eine ihrer Fragen und die fand ich sau clever. Wie viele Leute sind da noch da vom Team?
Team-Chair.
Genau. Ja. Na, ich sag, das ist eine saugute Frage, aber die Antwort ist noch geiler. Alle. Das stimmt nicht mehr inzwischen. Ja, und Insofern, aber das war letztes Jahr, das, aber also eine Person bisher. Insofern ist das okay. Bei jetzt dann annähernd 50 kann das mal passieren. Aber das ist, glaube ich, eine wichtige Sache innerhalb des Teams, ne, wie das funktioniert. Und dann im Endeffekt, stolz würde ich nicht sagen, aber notwendig fürs Überleben ist ganz klar der Umsatz. Ne? Und da musst du einfach liefern. Punkt. Aber das muss jede Firma stolz drauf. Weiß ich nicht, das ist einfach, das ist die Arbeit, deswegen hast du eine Firma.
Ja. Was macht man für einen Umsatz im Rechtsbereich? Vielleicht können wir es ja runterbrechen.
Müsste ich wirklich schauen. Das sind so, ich sag mal, monatlich fünfstellige Beträge, so plus minus im Rechtsbereich, ja. Und ja, aber da,
noch also Peanuts. Da ist auch.
Eigentlich sind es Peanuts, ja. Da rechne ich jetzt dann teilweise nicht die Automotives dazu, die in anderen Bereichen unterwegs sind, wo es dann schneller spannend wird, aber da geht deutlich mehr. Umgekehrt ist dann immer spannend, dass du Firmen siehst, die krass gehypt werden mit ihren $4 pro Monat und dann rechnest du das aus und denkst, oh, krass, wie wenig Umsatz das ja bedeuten muss. Ja. Wir haben zum Beispiel einen Mitbewerber mal gesehen bei einem Big Four und der Big Four hat gesagt, die sind viel günstiger als ihr. Er sagt, ja. Wir können aber auch mehr. Ja, wir gucken uns das trotzdem mal an. Hat sich herausgestellt, wir konnten wirklich mehr, insofern okay. Aber die hätten den anderen gar nicht beauftragen können, weil der Auftrag, der viel günstiger ist als unser Preis, wäre von der Höhe so hoch gewesen, dass es mehr als 40% ihres Auftragsvolumen gewesen wäre. Und dann kommt bei den Big Four SEC-Regularien, wie heißt denn das dann? Das ist nicht Compliance, sondern Unabhängigkeit, Independence Regulations bei den Big Four. Das heißt, die konnten die nicht mehr, selbst wenn sie es gewollt hätten, hätten sie nicht beauftragen können, weil das viel weniger Geld, das sie denen hätten bezahlen wollen, so viel bei denen gewesen wäre, dass es mehr als 40% des Gesamtumsatzes ist. Das sind aber Firmen, die stehen teilweise in Crunchbase drin mit 15 Millionen Funding.
Ja. Tja, Sven, abschließende Frage von diesem großartigen, also mir hat das Gespräch extrem viel Insight gegeben, fand ich richtig gut. Ist ja immer, wen würdest du uns als nächsten Gast empfehlen? Hast du jemanden mitgebracht?
Also ich würde euch gerne zwei Leute empfehlen, was die Inspiration angeht. Also zum einen aus dem Legal-Bereich, den Tom Bregelmann. Mhm. Sehr spannende und potenziell streitbare Persönlichkeit. Ich glaube, ich würde richtig Spaß machen hier bei euch im Podcast, mit dem wir auch teilweise zusammenarbeiten, mal Ideen spinnen. Tom ist immer gut dafür, zweimal um die Ecke zu denken und auf Sachen zu kommen. Vielleicht lassen Sie das mal anschauen. Ist, glaube ich, ganz spannend. Und er ist natürlich Legal Breed, also er kennt sich da aus. Zum anderen den Thomas Bornheim, der CEO der 42 Programmierschule in Heilbronn, der ehemals Google, der hier das ganze Thema neues Lernen und sowas vorantreibt. Und ich weiß nicht, ob das Konzept kennen Sie, das bei einer 42 so funktioniert. Also du musst da Du musst den Test bestehen, dann wirst du kostenlos dort ausgebildet zum Programmierer. Punkt. Das ist die Zusammenfassung. Also der ganze Sozialdarwinismus, den wir in Deutschland natürlich stark haben, mit der Schulabschluss, mit dem, in der Kombi, bin ich auch durchlaufen, aber egal, der ist da weg. Mit der Aussage, es gibt zu wenig Programmierer, kannst du als Quereinsteiger überall rein. Diese Aufnahmetests, die sind happig. Ja, aber es geht halt darum, kannst du logisch denken und dich durchbeißen und dann die Codingsfirmen gucken, die gibt es weltweit, die 42. Aber Thomas wurde da jetzt aus dem Silicon Valley nach Heilbronn geholt und er macht einen Killerjob und das ist eine Kaderspiel. Also wir haben schon Leute von der 42 eingestellt, weil die haben ein cooles Mindset und die wissen, was sie tun und die sind euch gut.
Spannend. Vielleicht ist es ja was für einen Hörer oder eine Hörerin, die vielleicht umsetteln möchten. Gibt es ja viele. Ja. Dann wäre das ja vielleicht was. Dann sprechen wir auf jeden Fall mit Thomas.
Pilotenabschlüsse jetzt gemacht während der Pandemie, die alle nicht fliegen durften, ne? So Zeug. Die sind jetzt alle auch noch ausgebildete Programmierer und so Sachen, weil sie sind jetzt irgendwie langweilig. Was mache ich denn jetzt die ganze Zeit? Also von bis Maurer, alles dabei, kreuz und quer, ne?
Die Piloten drehen jetzt andere Schleifen. Andere Loops.
Im besten Falle wieder, glaube ich, nach ihnen. Aber auch da gibt es ja wieder Probleme, dass keiner in die Luft kann, weil es die Flieger wieder nicht gibt und so jetzt, ne? Das sind andere Thematiken.
Andere Themen. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Die anderthalb Stunden, das ist nicht selbstverständlich. Wir hätten es vielleicht auch abkürzen können, aber ich glaube, da war bis zum Ende relevantes und interessantes Zeug dabei, jedenfalls für mich. Ich hoffe, du
schneidest
hast auch
zusammen
Spaß.
Und machst kürzer, wie du möchtest. Ne? Das ist so deine.
Ja, vielleicht. Aber für mich war es auf jeden Fall spannend. Ich möchte mich bei dir bedanken, bei allen Hörerinnen, bei allen Hörern. Hat viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke für die Einladung und bei Fragen einfach melden.
Einfach bei Sven melden, wir verlinken es. Danke sehr. Ciao, ciao.
Ciao.